Hallo Welt, das Thema der Woche, der Coronavirus und die Games-Industrie. Zunächst waren es einige Teilnahmeabsagen an Großveranstaltungen, dann die Großveranstaltungen selbst, wie kürzlich etwa die GDC in San Francisco. Von Produktionseinbrüchen und Lieferengpässen ist die Rede. Sicherlich sind die Auswirkungen des Coronavirus auf die Games-Industrie nur ein Teilbereich des ganzen Pandemiekomplexes, mit dem wir uns allerdings ausführlich beschäftigen wollen. Außerdem geht es um aktuelle Infos zur Xbox Series X, um Ersteindrücke zu Weakless und die Prävalenz des Ruhezustands. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 179 mit
Natascha Baldow,
Ramin Siegmund
und Stefan Heinrich Simons. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 1. März 2020 und wir sind mal wieder für euch da. Natascha,
ja.
Du warst ja jetzt, in der vergangenen Woche warst du ja nicht dabei.
Nein.
Du warst du jetzt ein oder zwei Wochen warst du nicht dabei, ne?
Ich glaube, ich war eine Woche nicht dabei und davor ist es ja ausgefallen, weil du krank warst.
Ach stimmt, ja, da war ich krank, richtig. Und du hast jetzt aber mittlerweile, bist du jetzt wieder eifrig dabei, an einer Rezension zu arbeiten.
Ja.
Sollen wir damit, oder warte mal, bevor wir damit einsteigen, ich habe noch eine andere kleine Sache, die hatte ich mir aufgeschrieben für den Anfang jetzt. Und zwar möchte ich euch was fragen. Und zwar sagt euch die folgende Kombination etwas. Up, up, down, down, left, right, A, B, select, start.
Selbstverständlich.
Was ist das?
Das ist der Konami Cheatcode.
Das ist korrekt. Es handelt sich um den berühmten Konami Cheatcode und ich dachte, ich nehme das als kleine Geschichte mit am Anfang auf, denn es ist tatsächlich so, tragische Meldung, der Erfinder des Konami Cheatcodes, Katsuhisa Hashimoto, ist leider im Alter von 61 Jahren verstorben. Die Todesursache ist unklar. Sie ist zumindest nicht bekannt gegeben worden.
Okay.
Das ist nochmal ein Unterschied.
Ja,
wichtiger Unterschied.
Auch gerade, ja.
Das ist ein wichtiger Unterschied, das ist korrekt. Und deshalb ist es gerade so, dass in der vergangenen Woche so eine Welle von, ich sag mal, Tributzollungen gegenüber diesem Konami-Code durch das Internet gegeistert sind. Und ich habe dann tatsächlich auch nochmal nachgelesen, wie der Konami-Code eigentlich zustande kam. Es war nämlich so, dass Katsuhisa Hashimoto ein Spiel getestet hat, das war nicht Contra, sondern ein anderes, ich glaube eines, was noch davor erschienen ist, Gradius hieß das. Das ist mir persönlich nicht bekannt, von 1985.
Ich glaube, es ist so ein Shoot'em-up-Spiel, glaube ich.
Wahnsinnig schweres Shoot'em-up, glaube ich, ist das, ja.
Ja.
Und er musste das dann wieder und wieder testen. Und ist dann in der Situation gewesen, dass es aber zu schwer war, als dass er ständig die einzelnen Segmente wieder durchspielen wollte. Und dann hat er selber diesen Code implementiert, um das Spiel für ihn selber leichter zu machen. Und hat dann irgendwie 30 Leben bekommen oder unendlich Munition oder irgendwie sowas. Und hat dann allerdings beim Release des Spieles vergessen, seinen eigenen Cheatcode wieder rauszunehmen. Und in der Erwartung dann, dass es auch gar nicht so schlimm sei, weil wer findet das schon raus? Und dann tatsächlich ist es aber so gewesen, dass es rausgefunden wurde und dann es wurde ja in unterschiedlichsten Titeln adaptiert und auch als popkulturelle Referenz exzessiv genutzt. Die Deftones beispielsweise haben einen Song, der nach diesem Cheatcode auch benannt ist. Also es hat sich so durch ganz verschiedene Bereiche der Spielkultur gezogen. Und ich dachte, wir stellen das kurz als ein kleines Rest in Peace an den Erfinder des Konami Cheatcodes an den Beginn dieser Sendung.
Das ist eine sehr schöne Idee.
Und jetzt allerdings kommen wir zu der eigentlichen Frage zurück, die ich dir gestellt habe, Natascha. Und zwar nach der Rezension, an der du gegenwärtig arbeitest, von einem Titel, auf den du dich schon seit der vergangenen Gamescom ja sehr freust.
Ja, ich darf Weakless rezensieren. Das kommt am 4.3. wird das auf Steam released, also am Mittwoch. Und ich durfte das ja auf der Gamescom letztes Jahr schon antesten und war da ja schon total begeistert, habe auch ein super nettes Interview geführt mit der Sounddesignerin von Weakless. Und ja, jetzt darf ich es rezensieren und ich werde nächste Woche ganz viel darüber erzählen. Ich bin so gut wie durch. Also es ist relativ kurz. Ich habe jetzt irgendwo so zwischen 3 und 4 Stunden gespielt und schätze, dass ich so gut wie durch bin. Es ist halt ein bisschen schwierig einzuschätzen durch die doch etwas unkonventionelle Art des Storytellings, weil das weder irgendwie auditiv noch über Schrift oder sonst was erzählt wird, sondern nur indem einer dieser beiden Charaktere halt ab und an mal Bildchen in sein Buch malt. Und anhand dieser Bildchen kann man sich dann die Story zusammenreimen. Und ich habe heute Morgen noch mal reingeguckt, mein Buch ist so gut wie voll. Daher schätze ich, dass das Spiel auch bald zu Ende sein wird. Und
Was ist denn so dein erster Eindruck? Oder ja, genau, also deine erste Impression, nachdem du es ja schon mal auf der Gamescom hast anspielen können?
Es ist tatsächlich, wenn man es zu Hause spielt, sehr viel einfacher als auf der Gamescom. Weil, also das ist ein Puzzle-Adventure-Game und die Besonderheit ist, dass man 2 Charaktere spielt. Einer ist taub und der andere ist blind. Mhm. Das heißt, wenn ich auf dem blinden Charakter bin, habe ich so ein ganz enges Sichtfeld, alles ist schwarz-weiß und ich muss mich mit meinem Blindenstock durchwühlen und ich höre ab und zu mal so ein Glöckchen und muss in die Richtung gehen, aus der das Glöckchen kommt. Und das ist natürlich auf der Gamescom in so einer riesigen Halle, wo es laut ist, sehr schwierig, sich da dann irgendwie auf so einen auditiven Reiz zu fokussieren. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass ich so das Spielprinzip auf der Gamescom auch schon kennenlernen konnte, weil manchmal stehe ich ja sehr auf dem Schlauch, wenn es um Puzzles geht. Aber das hat mir das Ganze doch sehr erleichtert. Es ist auf jeden Fall super schön. Also ich finde es visuell einfach total toll. Also das Design ist dermaßen schön. Und ich hatte heute Morgen auch schon mal kurz geguckt nach anderen irgendwie Rezensionen, ob da schon was da ist. Und ich habe gesehen, jemand hat einen Walkthrough gemacht in 1,5 Stunden. Okay. Dann habe ich mich natürlich etwas schlecht gefühlt, dass ich nach 4 Stunden immer noch nicht am Ende bin. Aber es ist halt auch einfach schön. Und ich laufe dann auch gerne mal rum und gucke mir Sachen an, weil es einfach so hübsch ist.
Das sind so eine Art Waldgnome oder sowas, ja, die man so da spielt, ne?
Baumwesen-Dinger. Das ist aber sehr putzig gemacht. Also sehr liebevoll auch designt. Und die haben so, also normalerweise ist dieses Volk, das sind so ganz hochgewachsene, lange, dünne Bäume, so ein bisschen wie Stefan, aber mit einem Geweih.
Das Geweih, das habe ich mir operativ entfernen lassen.
Das wäre aber ganz schlecht, weil das eine ist nämlich ohne Geweih geboren und kann deshalb nicht hören. Das Geweih, das scheinen die Ohren zu sein. Und die haben vorne noch so, wie diese Laternenfische, so ein leuchtendes Ding vorm Gesicht baumeln. Und der andere hat das nicht. Und das scheint das Auge zu sein. Das heißt, man sollte schon alle Körperteile besitzen als Baumwesen. Und also ich erzähle nächste Woche ein bisschen was drüber, auch über die Story. Die wird ganz hervorragend eingeführt in so einem ganz süßen, kleinen Video. Halt auch komplett, aber ohne Sprache, ohne alles, nur durch Bilder. Und man erschließt sich das dann eben selbst. Und es ist ganz toll. Ich will gar nicht so viel darüber verraten. Ich werde es nächste Woche in der Presseschau ausführlicher besprechen. Ach stimmt, genau, in der Spielewoche.
Nächste Woche machen wir dann die Weakless-Rezension und meine Dreams-Rezension, die wir jetzt nochmal verschoben haben.
Aber ich kann schon mal sagen, im Vergleich zu dem, was ich auf der Gamescom gespielt habe, lässt es sich sehr viel besser spielen. Weil ich glaube, ich habe das damals schon gesagt, man kann nicht springen. Das ist für mich total ungewöhnlich, weil eigentlich kann man in jedem Spiel springen. Und das führt dann eben auch dazu, dass wenn man zum Beispiel, sag ich mal, der eine Charakter muss so einen Felsblock in eine Lücke schieben, damit der andere drüber laufen kann. Wenn man das dann nicht richtig reingeschoben hat, dann verbackt man sich gerne in diesem Teil irgendwo in so einer Ritze und kommt nicht mehr raus, weil man nicht springen kann. Und das ist mir auf der Gamescom ziemlich oft passiert. Ich glaube, die mussten in der Zeit, in der ich gespielt habe, 3-mal mein Game resetten. Jetzt beim richtigen Durchspielen ist mir das allerdings kaum passiert. Also da hat sich deutlich verbessert.
Es kann natürlich auch sein, dass sie dann noch einige Fixes übernommen haben, was gerade dieses Problem auch angeht.
Ne? Ja, denke ich auch.
Ich habe tatsächlich in der letzten Woche auch viel Zeit mit Dreams verbracht. Ich bin gegenwärtig dabei, mein zweites Spiel in Dreams zu machen, nachdem mir das erste Package jetzt in der letzten oder vorletzten Woche online gegangen ist, mache ich jetzt ein zweites Spiel. Ich hatte erst überlegt, ob ich was ganz anderes mache, weil also Package für, hatte ich davon schon mal erzählt hier eigentlich? Nee. Weiß ich gar nicht, ne? Weil das ist auch jetzt nicht unbedingt Teil meiner Rezension, aber ich habe einen kurzen Walking Simulator gemacht namens Package, der im Grunde eine kleine Geschichte erzählt von einer Person, die mit dem Auto durch die Gegend fährt und nicht so richtig weiß, wohin. Das Auto bleibt dann in einem Waldstück stehen und dort findet diese Person dann ein, ich sag mal, ominöses Paket. Und das Ganze ist so ein bisschen in so einer surrealistischen, sehr entschleunigt surrealistischen Ästhetik. So ein bisschen inspiriert von David Lynch vielleicht, könnte man sagen. Und auch sehr handlungsreduziert. Also es gibt nichts wirklich so, was man machen kann, sondern man klickt auf Sachen, schaut sich die an und lässt sich so eine kleine Geschichte erzählen. Und ich mache jetzt einen zweiten Teil tatsächlich einfach dazu. Weil ich habe überlegt, was mache ich?
Nach dem durchbrechenden Erfolg des ersten Teils. Nach dem
durchschlagenden Erfolg des ersten genau. Teils habe ich jetzt, bei Public Demand habe ich jetzt gesagt, okay. Genau.
Die Fans schreien nach einem zweiten Teil.
Und ich habe dann auch sehr viel rumexperimentiert, was ich eigentlich machen möchte. Weil das Schöne ist ja, dass in Dreams wirklich alles eigentlich geht. Also man kann wirklich alles, so ziemlich alles machen. Ich bin jedenfalls noch an keine Grenze gestoßen. Und habe dann dazu entschlossen, den zweiten Teil von Package einfach zu machen, der in einem Hotel spielt, nach diesem Waldstück. Der Protagonist hat das Päckchen mitgenommen und sucht jetzt den Absender dieses Päckchens. Und dieser Weg führt ihn zunächst mal in ein Hotel. Und habe das jetzt aber tatsächlich so gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich will schon auch eine bisschen Spielmechanik würde ich schon gern implementieren. Also ich dachte, ich bewege mich etwas weg vom Walking Simulator und mache einen Point-and-Click. Deshalb mache ich jetzt tatsächlich so ein First-Person-Point-and-Click in so einem etwas dubiosen Hotel. Mhm. Mit so einer sehr, sehr realistischen Ästhetik, aber einem surrealistischen Flair.
Hast du denn auch schon mal Spiele von anderen gespielt?
Ja. Sehr viel sogar.
Und wie schätzt du das sogar ein? Weil ich habe, also das würde mich dann auch in der nächsten Woche bei der Rezension interessieren. Ich meine, offensichtlich ist viel möglich, sehr, sehr viel möglich. Aber ich finde, da steht auch immer die Gefahr drin, ist das dann auch gut? Also wäre vielleicht manchmal weniger und dafür qualitativ mehr. Also ich kenne das Spiel gar nicht. Ich habe, wie gesagt, nur dein Video gesehen von dem ersten Teil. Und frage mich einfach so ein bisschen, macht das Spaß, sage ich mal, sozusagen sich random in diese Spielprojekte der anderen reinzustürzen?
Ja, das macht es unbedingt, weil man nie weiß, was kommt. Es gibt wirklich also Titel, ich habe teilweise Spiele dort begonnen oder Dreams, Träume begonnen und innerhalb weniger Minuten wieder beendet, weil ich gemerkt habe, da hat also jemand einfach irgendwas online geklatscht, was vielleicht so ein bisschen zum Experimentieren da war oder wo noch nicht sonderlich viel an Überlegungen dahinter steht. Zugleich aber gibt es unheimlich viele Titel auch, die sehr durchkomponiert schon sind. Viele sind tatsächlich nur so Proof-of-Concept-Geschichten, die so, ich sag mal, 15 bis 20 Minuten lang sind. Aber es gibt auch wirklich elaborierte Spiele, die man sich dort zu Gemüte führen kann. Mhm. Es hängt einzig und allein vom qualitativen Anspruch der Person ab, die das macht. Und die Frage möglicherweise auch von der Frage, ob diese Person das alleine macht oder ob das in so einer Art Teamkreation, so eine Kollaboration tatsächlich entsteht, weil das geht auch. Mhm. Und da ist also einiges möglich. Und ich liebe das so sehr im Moment. Ich habe ja eigentlich Octopath Traveler gespielt und ich liebe das aber so sehr, dass im Moment verbringe ich 80% der Zeit damit, wenn ich irgendwas spiele, dann in Dreams an meinem eigenen Spiel zu arbeiten, was sich fantastisch anfühlt. Und die restlichen 20% damit durch die Träume anderer Personen zu surfen.
Wer hätte das gedacht, dass Dreams es schafft, dass du mal nicht in einer Woche über Octopath Traveler reden musst in der Spielwoche?
Ja, generell so, ja.
Es klingt sehr interessant, ja.
Auf welcher Konsole spielt man Dreams?
Auf der PS4.
Oh, das bedeutet sogar, du hast nicht Switch gespielt. Das ist genau. Ja auch schon mal.
Ich habe die Switch mittlerweile, weil das Ding ist, die stand jetzt immer so in diesem Dock neben dem Fernseher. Und da habe ich festgestellt, jetzt habe ich so viel Dreams gespielt in den letzten Wochen, die sammelt langsam so Staub. Und dann habe ich gedacht, ich habe die jetzt weggepackt, habe die in so eine Tasche gepackt und in den Schrank gelegt, wo sie erstmal sicher liegt, bis ich dann irgendwann mich davon losreißen kann. Weil ich ja so ein Mensch bin, der unheimlich gerne auch Sachen erstellt und sehr kreativ ist und ständig irgendwie Musik macht oder was schreibt und so weiter. Und diese Möglichkeit zu haben, mich hinzusetzen und zu sagen, ich arbeite jetzt wirklich eine Woche irgendwie an einem kleinen Spiel, ist halt fantastisch. Also.
Vielleicht sollten wir mal, wenn du mal fertig bist oder ein paar Projekte hast, vielleicht einfach mal mal eine halbe Stunde so eine Art Let's Play machen, wo wir entweder mal random solche Sachen ausprobieren und mal unsere Erfahrungen schildern oder einfach mal deine Spiele durchspielen.
Gerne,
total
gerne, ja.
Geil.
Und ja, so laut denken dabei sozusagen.
Ja, also ich kann euch auch gerne mal die bis jetzt bestehenden Versionen dessen zeigen nach der Aufnahme dann. Mhm. Und der Rest, öffentlich wird es dann erst, wenn es tatsächlich auch fertig ist. Mhm. Ramin, was hast du denn gespielt in der vergangenen Woche? Hattest du etwas Zeit? Du warst auf einer Tagung, ne?
Ja, ich war jetzt auf einer Tagung, bin gestern Nacht auch erst wieder nach Hause gekommen. Allerdings habe ich am Anfang der Woche gespielt und tatsächlich auch noch gestern Nacht. Also ich muss einfach ein bisschen spielen, das ist meine Art runterzukommen. Und ich habe RimWorld gespielt. Sagt euch das was?
Ganz entfernt. Ich habe es schon mal gehört, kann es aber nicht zuordnen.
RimWorld ist quasi eines der ganz großen Colony-Survival-Games. Das heißt, man kreiert quasi eine Kolonie aus drei Überlebenden und steuert die à la Draft Fortress eher indirekt, indem man sagt, hier, bau hier, hier wird, muss gebaut werden, hier wird Gemüse angebaut und so weiter. Und dann machen die das letzten Endes. Man versucht sie auszulösen, man versucht sozusagen eine Kolonie hochzuziehen. Das alles ist in einem ganz, eher reduzierten, aber dennoch sehr, sehr schönen Comic-Stil gefasst. Und das Spiel hat es hat so ein paar Ziele. Man versucht eigentlich letzten Endes wieder von dem Planeten, auf dem man Crash gelandet ist, runterzukommen. Aber letzten Endes geht es darum, eine Kolonie aufzubauen und Geschichten zu erzählen. Also letzten Endes so dieses klassische Prinzip, was ja auch damals mit Project Zomboid und so weiter so langsam reinkam, dass man sagt, eigentlich wirst du irgendwann untergehen, aber mach eine gute Geschichte draus letzten Endes. Das heißt, das Spiel ist voller Geschichten, es passieren immer random Events, Aliens kommen oder Barbarenstämme greifen dich an oder Banditen kommen oder dein Haustier wird krank oder
das ist so. Alles so auf einem Level, ne? So Aliens kommen, dein
Haustier wird krank, genau.
Das sind so Sachen.
Ja, klar. Also manchmal sind
aus dem Leben. Für mich ist das ein Level. Ja. Ich würde lieber die Aliens nehmen.
Also manchmal sind gerade die kleinen Probleme das Schlimmste. Also es kann sein, dass sich in deiner Kolonie, es kommen auch langsam mehr und mehr Leute, die können sich verlieben, die können sich verheiraten, die können sich auch wieder scheiden, die können sich auch manchmal einfach kloppen, weil sie einen Social Fight haben. Und wenn das passiert, währenddessen, also wenn sich die Leute sozusagen krankenhausreif prügeln und kurz danach kommt ein Banditenangriff, dann hast du ein Problem. So, ja, und auf jeden Fall, das ist schon sehr lange draußen, hat eine große Fanbase, auch eine große Modding-Fanbase, also unglaublich, was die Leute da sozusagen an Modding zur Verfügung gestellt haben. Du kannst das Ganze ins Herr-der-Ringe-Universum machen oder ins Star-Wars-Universum mit allem drum und dran. Und letzte Woche kam tatsächlich ein offizielles DLC raus, wo es, das nennt sich Royalty, wo es sozusagen so Königsgebaren, also man kann jetzt, die Leute können zu Königen werden, haben dann eben entsprechende Bedürfnisse und so weiter. Und das hat mich einfach nochmal animiert, letzten Endes das DLC gar nicht so sehr, aber ich bin mal wieder hingekommen und habe gesagt, es macht Spaß. Und das spiele ich momentan und das ist sehr schön.
Ist das ein Spiel, in dem man auch krank werden kann
eigentlich?
Weil das, ich glaube nämlich, dann kenne ich es daher. Ich habe nämlich mal einen Beitrag gelesen, oder es gibt einen Beitrag in dem Sammelband von Arno Görgen und mir, der jetzt ja vermutlich, hoffentlich Ende diesen Jahres dann auch erscheint. Da gibt es einen Text, glaube ich, über RimWorld und über die Konstruktion von Krankheit in RimWorld.
Ja, also du kannst sehr oft krank werden, verschieden von Malaria über Infektionen und so weiter. Und letzten Endes, der Grundmechanismus ist einfach, du versuchst mit Medizin dagegen zu halten, bis deine Immunität größer ist als der Krankheitsfortschritt und dann klappt das wieder. Das ist relativ vereinfacht dargestellt. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein wichtiger Bestandteil. Und ich muss immer wieder sagen, das Schöne an dem Spiel ist einfach, dass sich einfach die Geschichte durch das Spielen selbst entwickelt. Also wie gesagt, eigentlich gibt es da keine große Story, aber trotzdem ist jeder Spieldurchgang, den du hast, und der Spieldurchgang kann manchmal auch nach einer halben Stunde vorbei sein, wenn du ganz viel Pech hast oder wenn du es dir besonders hart machst. Aber so die Geschichten, die sich daraus ergeben, die manchmal auch wirklich abstrusen, verrückten Geschichten, also das ist, finde ich, eher so im Stil von Firefly. Also man ist eher so, man ist so gestrandet, man hat Waffen und auch Elektrizität und so weiter in dem Standardmodus. Und gleichzeitig, muss man sich mit Banditen rumschlagen, es passieren wacky Situations und so weiter. Sehr schön. Macht Spaß.
Infektionskrankheiten, ein Thema, das uns durch diese Sendung heute begleiten wird. Aber bevor wir über das Coronavirus und die Auswirkungen der Pandemie auf die Computerspielkultur und Computerspielindustrie sprechen, begeben wir uns hinüber werfen einen Blick auf die Ereignisse der vergangenen Woche, in der Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Wir sprechen hauptsächlich über die neuen Konsolengenerationen und das, was wir bislang darüber wissen. Und Nummer 1 ist, ich habe das mal zusammengefasst, buy Cyberpunk 2077 for Xbox One and you get Series X version free. CD Projekt confirms, das ist jetzt von Tom Phillips, Eurogamers. Kommen aber gleich noch weitere Artikel hinzu, denn ich würde gerne das Pferd von hinten aufzäumen. Microsoft hat in der vergangenen Woche einige, bevor wir jetzt zu Cyberpunk kommen, einige spannende Details zur Xbox Series X veröffentlicht. Das wiederum, diese Details stammen jetzt aus einem anderen Artikel, nämlich Microsoft confirms Xbox Series X has 12 Teraflops GPU von Tom Phillips, ebenfalls Eurogamer.
Was zum Geier ist denn ein Teraflop?
Ein Teraflop.
Das sind so Dimensionen, die kann ich mir gar nicht mehr vorstellen in meinem Kopf.
Nee, also ich kenne mich tatsächlich mit den technischen Details auch nicht so gut aus. Aber Teraflops sind meines Wissens nach doch ein Teil der Rechengeschwindigkeit, oder? Der GPU. Ich bin mir dessen nicht so ganz sicher. Ich weiß nur, dass sozusagen die Leistung von Konsolensystemen maßgeblich in Teraflops gemessen wird. Und 12 Teraflops wohl eine ziemlich beeindruckende Zahl sind. Weil 12 ist ja mehr als 6 Teraflops wow, okay, zum Beispiel. Ja. Doppelt so viel, könnte man fast sagen. Also, das ist jedenfalls
Hier, schau. Teraflop. Was ist ein Teraflop?
Ein Teraflop?
Was ist ein Teraflop? Einfach erklärt von chip.de. Ja, sind eine essentielle Größe für die Leistungsfähigkeit von Computern. Ja.
Das war auch ungefähr so das, was ich jetzt schon so an Basiswissen mitgebracht habe. Danke an chip.de für diese Erklärung.
Ja, die Abkürzung ist vielleicht ein bisschen
FLOPS ist ein Akronym aus dem Englischen und steht für Floating Point Operations per Second. Auf Deutsch bedeutet das Gleitkomma-Operationen pro Sekunde.
Okay. Also 12 Gleitkomma-Operationen pro Sekunde in der neuen Xbox Series X. Ich würde aber auch sagen, also diese, es ist natürlich klar, also es ist ja eine Form des technischen Überbietungsgestus, der da immer mit einhergeht, den wir auch natürlich zur Kenntnis nehmen können. Und wir können sicherlich davon ausgehen, dass die Xbox Series X deutlich leistungsfähiger sein wird als die gegenwärtigen Konsolengenerationen. Das ist vollkommen klar. Aber ich finde es eigentlich etwas zugänglicher und griffiger, über spezifische Features dann zu sprechen, mit denen man auch was anfangen kann. Zumindest auch technisch unversierte Personen, wie jetzt ich zum Beispiel, was damit anfangen können. Dazu gehört etwa die Implementierung einer, also von Werk aus, einer SSD-Festplatte, was für spürbar flottere Ladezeiten sorgt. Denn die konventionelle HDD-Festplatte ist ja eine, die eher länger braucht, um Inhalte zu laden. Die SSD deutlich schneller, aber auch deutlich teurer und also im Verhältnis dann auch kleiner. Mittlerweile allerdings hat sich diese Verhältnismäßigkeit der Preise zwischen HDD und SSD so ein bisschen ausgeglichen. Nicht unbedingt ausgeglichen in dem Sinne, dass sie gleich teuer wären, aber sie sind nicht mehr ganz so teuer, wie sie es mal waren vor noch 5, 8 Jahren. Insofern wird es eine SSD-Festplatte fest integriert in die Series X geben. Es wird auch die Möglichkeit geben, nicht nur einen Titel, sondern gleich mehrere Spiele auf dieser Konsole im Hintergrund zu pausieren und innerhalb von wenigen Sekunden wieder zu starten. Das ist uns jetzt schon bekannt, etwa von der PS4, auch die Nintendo Switch macht das, auch die Xbox One X. Natürlich, dass es möglich ist, eben ein Spiel nicht zu beenden, sondern es sozusagen in so einem Sleep-Mode zu schicken und dann einfach innerhalb weniger Sekunden wieder zu starten. Hier soll es der Fall sein, dass es mit mehreren Spielen gleichzeitig geht.
Ich frage mich manchmal immer, wer macht denn sowas? Also bei 2 Spielen kann ich es noch verstehen, wenn man ein Spiel spielt und irgendwie, weiß ich nicht, der Clan-Kollege sagt hier, willst gerade mal online kommen und so weiter, dann kann ich das verstehen. Aber bei mehreren Spielen, ich frage mich manchmal, hat das einen wirklichen Nutzen? Also, dass ich 4 Spiele auf einmal pausieren kann?
Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass mehr und mehr sich Geräte überhaupt allerlei technische Geräte in die Richtung entwickeln, dass man sie gar nicht mehr ausschaltet, sondern dass man sie immer nur in Sleep-Modes versetzt. Das ist zum Beispiel jetzt beim Apple TV, beim Apple TV 4K, bei der neuesten Generation, ist es zum Beispiel auch so, dass du das einfach nicht, du kannst es gar nicht richtig ausschalten im Grunde, sondern du kannst es neu starten aus dem Menü heraus, aber es hat keinen Ausknopf. Du kannst den Stecker ziehen natürlich, aber an sich ist es auch so gedacht, dass du es immer nur pausierst quasi, immer nur schlafen legst.
Also für die Konsole verstehe ich das, aber für Spiele, ich weiß nicht. Also sozusagen, ja, auf der anderen Seite sozusagen, ich kann mir halt einfach schlecht vorstellen, dass ich das eine Spiel gerade spiele, dann pausiere, dann das andere spiele, dann noch ein drittes anfange und dann wieder zum ersten irgendwann zurückkehre. Also, dass es mir dann, also, dass ich dann sagen würde, ach, ich wünschte mir, dass das Spiel genau da aufhört, weitergeht, wo ich es pausiert habe. Wenn ich irgendwie, weiß ich jetzt nicht, zwei Spiele zwischendurch gespielt habe. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man sozusagen zwischen vier Spielen immer wieder jongliert und zwar in so kurzem Rahmen, dass man eigentlich sagen würde, ach ja, also die Ladeanimation des Titelbildschirms, die kann ich jetzt nicht ertragen. Ich finde es einfach kurios ein bisschen.
Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so eine Dynamik, dass du die Konsole dann überwiegend anlässt und zwar nahezu immer und sie dann quasi einfach nur in so einen Sleep-Mode schickst und diese verschiedenen Spiele sozusagen ständig im Hintergrund schlummern. So dass du gar nicht mehr eine Unterscheidung hast zwischen starte ich jetzt ein Spiel sozusagen oder nehme ich es wieder aus dem Schlafmodus auf, weil es automatisch schon für, was weiß ich was, mehrere Tage in diesem Schlafmodus verbleibt.
Aber was ist denn der Sinn dahinter, wenn ich meine Elektrogeräte nicht mehr ausschalten kann? Das ist ja, würde ich gar nicht wollen. Ich würde nicht wollen, dass ich zum Beispiel nicht daheim bin mehrere Tage und das Ding ist nicht richtig aus, sondern hängt die ganze Zeit am Strom und dann, keine Ahnung, brennt vielleicht irgendwas durch und mir fackelt die Bude ab. Also ich finde das auch in puncto Nachhaltigkeit, dass das Ding die ganze Zeit permanent Strom frisst, sehr befremdlich.
Ja, das hat natürlich mehrere Perspektiven drauf. Also ich denke auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ist es generell ein Problem, dieser Trend dahin. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass beispielsweise, also die Switch zum Beispiel, die Switch ist nicht darauf ausgelegt eigentlich, dass man sie ausschaltet. Die Switch kannst du ja auch, wenn ich mich recht entsinne, aus diesem Interface, aus diesem Menü heraus, was du durch diesen Home-Button aktivieren kannst, kannst du ja nicht ausschalten.
Das hat mich auch am Anfang sehr
irritiert. Du kannst sie nur schlafen schicken. Und wenn du sie einsteckst in das Dock, geht sie automatisch an. Das heißt also, die Switch ist eigentlich auch eine Konsole, die ist eigentlich immer an. Und ich denke, das hängt mitunter auch damit zusammen, dass die Konsolen und überhaupt sehr moderne Elektrogeräte, kontemporäre Elektrogeräte, einen sehr niedrigen Energieverbrauch im Sleep-Mode haben. So ähnlich wie ein Fernseher, bei dem halt nur irgendwie eine LED leuchtet. Das ist natürlich aus Nachhaltigkeitsperspektive dennoch nicht so optimal, als würde man sie immer ausschalten. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich der Prozess des Hochfahrens auch immer mehr Energie verbraucht. Weshalb man ja auch zum Beispiel, weshalb davon abgeraten wird, zum Beispiel an einer Ampel das Auto auszuschalten, nur um es dann irgendwie eine Minute später wieder anzumachen.
Ich habe tatsächlich sogar alle meine Elektrogeräte eigentlich an Mehrfachsteckdosen, sogar, keine Ahnung, mein Handyladegerät und alles. Und wenn ich das Haus verlasse, mache ich alle Mehrfachsteckdosen aus. Das Einzige, was dann Strom zieht, ist der Kühlschrank, weil der muss anbleiben. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das sehr merkwürdig. Ich würde das nicht wollen.
Ich habe einen Teil meiner Elektrogeräte an Mehrfachsteckern, die ich dann ausschalte, Soundsystem, solche Geschichten. Aber zum Beispiel beim Apple TV ist es sogar so, dass wenn du das komplett ausschaltest, dann ist es, glaube ich, sogar so, dass man sich zum Beispiel bei Apple Music und sowas, dass man sich dann schon auch nochmal einloggen muss und sowas. Das heißt also, das Gerät ist schlichtweg gar nicht daraufhin konzipiert, dass man es ausschaltet. Auch überhaupt Apple-Geräte gehen ja immer an, wenn man sie an den Strom steckt, automatisch. Und sind insofern so konzipiert. Und ich denke, das ist auch etwas, was sich mit der Switch jetzt in den Konsolenmarkt so fortgesetzt hat und was sich in der neuen Konsolengeneration seitens der Xbox Series X und der PS5 wahrscheinlich auch so fortsetzen wird. Dass die Geräte im Grunde, man kann sie wahrscheinlich ausschalten, vielleicht auch noch mit einem Knopf oder indem man den Stecker zieht, aber wahrscheinlich werden sie auf Sleep Mode ausgelegt sein. Ja.
Ganz kurz noch, ich finde deine Begründung mit diesem, dass das Hochfahren vielleicht auch mehr Strom kostet als das Aufrechterhalten, das finde ich irgendwie plausibel, wobei mich da wirklich auch interessieren würde, wenn man dann wirklich auch solche Hochkaräter, die wirklich auch grafisch, also wie werden die sozusagen in den Hintergrund gepackt und sind das wirklich schwächer? Was ich tatsächlich eher so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass ich finde, dass dadurch sozusagen dieses
ich wechsle jetzt in den Spielemodus. Also von, ich gehe, komme von der Arbeit oder ich esse gerade und jetzt setze ich mich hin und ich fahre die Konsole hoch oder auch nur das Spiel und der Titelbildschirm erscheint. Das ist für mich wie so eine Art Ritual, dass jetzt die Spielephase beginnt. Wenn ich sozusagen immer sofort und auch nicht in den Titelbildschirm, sondern sofort dort aufhöre und wenn ich gerade mitten in der Actionsequenz pausiert habe und nach 2 Wochen wiederkomme und sozusagen das starte, also mir würde das nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch tatsächlich, das ist Geschmacks- und aber auch Gewöhnungssache.
Ja.
Ich habe es nämlich auch gemerkt, ich habe ja lange Zeit über die PS4 Netflix geschaut. Und dann war das immer so, wenn ich dann irgendwie, wenn die PS4 aus war und ich wusste dann, ich will gleich irgendwas schauen, dann bedeutet das, ich mach das Ding schon mal an, dann kann das schon mal, braucht das schon mal so eine Minute, um irgendwie so warm zu laufen und dann nochmal die Netflix-App zu starten. Und dann habe ich mittlerweile mich dabei erwischt, dass ich das bei dem Apple TV dann auch so dachte, ich müsste das jetzt machen. Und dann ist mir aufgefallen, das dauert ja irgendwie nur 3 Sekunden, bis ich irgendwie dann in der Netflix-App bin und irgendwas starten kann. Und deshalb mache ich das dann halt auch nicht mehr. Also ich glaube, dass so Gewohnheiten stellen sich dann auch um, dass man halt auch sagt, ich bereite mich jetzt nicht so sehr auf die Spielephase vor, sondern ich setze mich dann einfach hin, pling, so. Mhm. Und das ist sozusagen, also ist auch ein weiteres dieses Feature, die ich sehr greifbar finde. Zwei weitere habe ich noch mitgebracht. Eines ist, dass die Series X, und das ist wichtig, vollständig abwärtskompatibel sein soll. Es sind Titel ausgenommen, die exklusiv mit der Kinect-Steuerung funktionieren. Die hat Microsoft ja schon seit einigen Jahren aussondiert, aber ansonsten vollständige Abwärtskompatibilität. Und Microsoft setzt zudem, und das ist der Aspekt, über den wir nochmal genauer sprechen, Entschuldigung, nein, das ist noch einer vorher. Microsoft setzt weiterhin auf die direkte Veröffentlichung von First-Party-Titeln via Xbox Game Pass. Das ist ja etwas, wo Microsoft jetzt Sony weit voraus ist, indem sie sagen, First-Party-Titel von unseren Studios kommen direkt zu Release in den Xbox Game Pass. Das ist natürlich ein wahnsinnig attraktives Angebot. Für diese Geschichte jetzt hier ist der Punkt des Smart Delivery zentral. Das bedeutet, das ist sozusagen jetzt das letzte Feature, wenn ihr ein Spiel auf der Xbox One oder der Xbox One X erwerbt, also auf der gegenwärtigen Konsolengeneration, und diese Spiele dann eine Überarbeitung bekommen für die Series X, dann bekommt ihr automatisch ohne Aufpreis die neue Version für die neue Konsolengeneration. Und hier kommen wir dann bei Cyberpunk 2077 an. Es ist nämlich so, dass dieses Angebot des Smart Delivery gilt erstmal garantiert für alle First-Party-Titel, etwa Halo Infinite beispielsweise. Und für Third-Party-Entwickler ist es so, dass dann jeweils das Entwicklerstudio zustimmen muss. Das ist aber scheinbar so, wie sagt man, highly encouraged. Also es wird seitens Microsoft den Entwicklerstudios schon nahegelegt, an diesem Smart Delivery Programm auch teilzunehmen. Und CD Projekt Red haben das gemacht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, vor einigen Wochen schon, dass Cyberpunk verschoben wurde auf Mitte September. Und da hatte ich sogar auch die Sorge geäußert, wenn ich mich recht entsinne, die Sorge geäußert, dass es dann ja relativ nah heranrutscht an den Launch der neuen Konsolengeneration. Und jetzt gab CD Projekt Red via Twitter bekannt, Zitat: Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of Cyberpunk 2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. Zitat Ende. Das ist eine Möglichkeit, wie Microsoft hier im Grunde versucht, effektiv diese Konsolensprünge, die wir lange Zeit jetzt immer alle paar Jahre, alle 6 bis 8 Jahre hatten, diese Konsolensprünge so ein bisschen zu verwischen und den Umstieg einfacher zu machen. Das ist eigentlich auch, finde ich, das ist ein sehr wichtiger Move. Ein Move, der uns auch so ein bisschen wegbringt von der ganzen, ich sag mal, diesem Remaster-Hype, wo man ein Spiel hat und dann kauft man es irgendwie 3 Jahre später, kauft man es dann nochmal in der remasterten Version. Sondern die Idee, und das ist ein sehr attraktives Angebot, finde ich, seitens Microsoft, ist zu sagen, das machen wir nicht mehr, sondern wir sagen einfach, wenn dann die neue Version rauskommt auf der neuen Konsolengeneration, dann pling, hast du es automatisch auch schon verfügbar. Und jetzt liegt der Ball natürlich, und da kommen wir jetzt zur zweiten Geschichte in der Presseschau von dir, Ramin. Jetzt liegt der Ball im Spielfeld von Sony, die ja bislang sich noch sehr bedeckt gehalten haben bezüglich der neuen Konsolengeneration.
Genau. Es gab jetzt tatsächlich einen Leak oder einen Hinweis auf eine Neuerung. Ich habe hier mal den Artikel von Jasmin Peukert aus Giga rausgemacht. Und zwar hat Sony ein Patent eingereicht für einen PlayStation 5 DualShock Controller. Und daraus ist herauszulesen, dass wohl darüber nachgedacht wird, ob diese Controller nicht Daten von den Händen der Spieler sammeln können. Und zwar unter anderem, wie viel geschwitzt wird und wie der Herzschlag ist. Und das ist durchaus, finde ich, eine ganz spannende Sache. Man kann das natürlich auch problematisieren, aber man könnte sich, und es gibt so Gedankenexperimente, wofür das gut sein könnte. Und das eine wäre ja zum Beispiel, dass man vielleicht Grusel- oder Horrorspiele hat, die sich vielleicht dem Erregungszustand des Spielers anpassen. Das fände ich ganz interessant. Also das war sozusagen mein erster Gedanke, so, dass das Spiel sozusagen sagt, oh Gott, der arme Kerl, der schwitzt so oder der hat so einen hohen Pulsschlag. Den nächsten Jumpscare, den lasse ich vielleicht mal. Also das finde ich, das ja, wäre
oder
so,
umgekehrt.
Oder umgekehrt, genau.
Ich finde das tatsächlich aber auch, ja, es ist so ein bisschen schwierig. Ich nehme an, es geht gleich noch weiter, deshalb gehe ich jetzt mal nur auf diesen Punkt ein. Also das ist ja so diese eine Prämisse des Biofeedbacks, wie sie jetzt schon seit geraumer Zeit auch immer mal wieder experimentell zum Einsatz kommt. Und ich finde das insofern schwierig, als dass oftmals prozedural generierte Inhalte weniger qualitativ hochwertig, weniger gelungen sind, aus meiner persönlichen Wahrnehmung ästhetisch weniger gelungen sind, als durchkomponierte Inhalte. Ich denke zum Beispiel gerade bei dem Beispiel Horrorspiel, frage ich mich, ist es nicht eher der Sinn und Zweck des Designs eines Horrorspiels, dafür zu sorgen, dass die Komposition und die Dynamik, das Pacing, alles was mit dazugehört, eigentlich Spielerinnen und Spieler in die Situation bringt, genau dann empfindlich für den Jumpscare zu sein, wenn sie diesen Jumpscare auch platzieren wollen. Und das Ganze dann so ein bisschen prozedural auszulagern und zu sagen, wir machen das dann, wenn der Pulsschlag gerade runtergeht, sodass die Person es am wenigsten erwartet, finde ich irgendwie so ein bisschen lazy. Und vielleicht auch, könnte sehr schnell dazu führen, dass dann auch eben, das muss designtechnisch sehr gut implementiert werden, dass halt ansonsten ist das Design schnell broken. Ist zumindest meine Befürchtung.
Gebe ich dir absolut recht. Das ist ja jetzt auch hochspekulativ. Das kann sein, dass das vielleicht einfach eher nur ein Versuch ist, jetzt sozusagen zu schauen, was kann man denn vielleicht so an neuen Features für die neue Konsole bringen, weil du hast schon gesagt, natürlich ist Sony jetzt auch in so einem Druck sozusagen, neues Dinge auszuprobieren, die neue Generation auch mit neuen Features zu bestücken. Das könnte vielleicht auch sein, dass das einfach Controller sind, vielleicht für interne Testungen, dass die einfach gucken, welche Spiele die Personen wie zum Schwitzen bringen oder wie erregen. Das weiß man halt alles noch nicht. Auf der anderen Seite, genau, könnte man natürlich auch sagen, was geht's die an, wie mein Herzschlag ist. Also natürlich sind wir da auch auf gewisse Kontroll- oder Überwachungsmechanismen, die wir vielleicht gar nicht wollen. Das ist alles, wie gesagt, jetzt hochspekulativ. Trotzdem, zumindest finde ich es interessant, mal darüber nachzudenken, weil ja immer schon auch im Game Design ja der Gedanke mitschwingt oder immer mal wieder Versuche gestartet wurden, kann eigentlich ein Spiel sich auch sozusagen der Situation des Spielers anpassen? Also wir haben das, da bin ich jetzt wieder aus dem pädagogischen Bereich, gibt es die sogenannten pädagogischen Agenten, also sozusagen, wie schaffen es eigentlich oder wie kann man Lernspiele oder Spiele, die sozusagen auch Lernen fördern sollen, sich eigentlich auch den Lernanforderungen und den Kompetenzerwerb sozusagen des Spielers anpassen. Also Winterfest hat das für funktionale Analphabeten so ein bisschen gemacht, die sich dann sozusagen versuchen anzupassen und immer wieder im Hintergrund evaluieren, welchen Grad der Lesefähigkeit hat er denn jetzt und wie muss die Aufgabe dementsprechend angepasst werden. Aber das ist natürlich alles noch nicht in einem Status, wo man sagen würde, dieses Spiel ist fast lebendig und passt sich ständig deinen Anforderungen an. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer ein spannender Gedanke, darüber nachzudenken, wie schafft man, oder A, wie du gerade gesagt hast, ist das überhaupt erstrebenswert, sozusagen, dass man ein Spiel so, die verschiedene Elemente so randomisiert oder flexibel zulässt, dass sie sich immer frei anpassen können und damit auch eine gewisse Beliebigkeit sind oder auch eben nicht.
Ich war jetzt auch natürlich gerade gedanklich im Bereich des Unterhaltungsspiels, wenn man jetzt mal so eine Distinktion aufmachen möchte. Aber, also mir fallen zwei Beispiele ein, von denen ich weiß, bei denen das der Biofeedback-Mechanismus schon mehr oder weniger etabliert ist. Das eine ist ein Horrorspiel, welches ich tatsächlich, bei beiden Titeln weiß ich leider den Namen jetzt spontan nicht mehr. Aber das eine ist ein Horrortitel, in dem es tatsächlich so ist, dass der Schwierigkeitsgrad sich dem Herzschlag anpasst. Das heißt also, umso schneller dein Herz schlägt, desto schwerer wird das Spiel. Du musst also versuchen, runterzukommen. Und auf eine sehr ähnliche Art und Weise funktioniert ein Titel, von dem ich bei einem Vortrag gehört habe, der vor allem bei Kindern und Jugendlichen, meine ich, angewendet ist, ein Serious Game, eine Art Health Game, wo es vor allem auch um Angsttherapie geht. Und da werden also, das war ganz spannend, ich erzähle das mal so ein bisschen, damit ihr, liebe Leute da draußen, das vielleicht auch googeln könnt, vielleicht können wir das auch in die Shownotes dann nochmal verlinken. Das funktioniert nämlich so, dass du als kleines Wesen unterwegs bist, als kleines Männlein unterwegs bist und du hast so ein Licht über dir. Und das Licht, das scheint heller, wenn dein Puls runtergeht. Wenn du also gelassen bist, dann scheint das Licht relativ hell, erleuchtet die Umgebung und ist so ein bisschen auch eine Art Abwehrschild gegen Gruselmonster. So comicartige Gruselmonster. Wirklich, aber schon teilweise sehr gruselige Gruselmonster, so spinnenartige Wesen. Aber diesmal dürfen wir nicht von Spinnen sprechen. Auf Twitter habe ich Schelte bekommen für unsere Spinnengeschichten aus der letzten Woche. Und
es wird mein Thema der Woche werden.
Riesenspinnen. Und dann ist aber, die Idee ist aber dabei, Kindern zu versuchen zu vermitteln, dass sie in Situationen von Angst und Stress, wenn diese Wesen, diese Gruselwesen sich auf dich zubewegen, dann ruhig zu bleiben. Weil wenn du dann nämlich, wenn die Kinder dann nervös werden, aufgeregt werden und Angst bekommen, steigt der Pulsschlag, das Licht schwindet und sie werden damit verwundbarer und müssen dann runterkommen, um dann sozusagen das Licht wieder heller scheinen zu lassen und die Monster zu verdrängen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man Biofeedback tatsächlich sehr sinnvoll auch verwenden kann, um Lerneffekte und Lernimpulse zu geben. Da musste ich gerade denken, aufgrund der medienpädagogischen Perspektive, die du da aufgemacht hast. Dann machen wir noch eine kurze Nummer 3. Und zwar einen Call for Papers, den ich gerne hiermit erwähnen möchte. The Revolution Will Not Be Gamified. Marx und das Computerspiel von Eugen Pfister, Tobias Unterhuber und Magdalena Zangerl. Erschienen auf paedia.de, aber natürlich auch auf einigen anderen Plattformen. Ich erwähne hier, ich erzähle gar nicht zu viel über diesen Call for Papers. Ich denke, das ist nicht wirklich erforderlich, da jetzt genauer darauf einzugehen, aber ich kann zumindest mal exemplarisch diese möglichen Themen nennen, die ja immer mit aufgelistet sind, falls ihr, liebe Leute, da draußen Interesse habt. Sind das folgende exemplarische Themen: Darstellungen von Karl Marx, Sozialismus, Kommunismus bzw. allgemeiner von einem Klassenkampf in allen denkbaren Facetten in digitalen Spielen. Darstellung des Kapitalismus als Warenproduktion, Marktwirtschaft, Investition von Kapital, Lohnarbeit und Profit beruhende Produktionsweisen. Darstellung von Revolutionen, Gamification, Workification, Arbeitsbedingungen in der Spieleentwicklung, arbeitenden Organisationen in der Spieleindustrie, allgemein das Verhältnis von Arbeit und Spiel. Also das ist die Richtung, in die es gehen soll. Wenn ihr jetzt in der Situation seid, liebe Leute da draußen, dass ihr sagt, das klingt eigentlich ganz spannend und ich hätte sowieso Lust, da auch mal was drüber zu schreiben, dann könnt ihr gerne auf pixeldiskurs.de gehen, da findet ihr den ganzen Call for Papers nochmal verlinkt. Die Deadline für die Einreichung ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der 15. April 2020. Das waren soweit die Eindrücke aus unserer Presseschau, ne?
Ja.
Wir sind durch, hören uns etwas Musik an. Ich schau mal, welche musikalische Komposition ich noch hervorkramen kann. Ich hatte nämlich eigentlich eine super tolle Idee, aber die passt nur zu der Dreams-Folge, die wir eigentlich da vorbereitet hatten. Deshalb mache ich was anderes, ein kleines musikalisches Interlude und dann begeben wir uns hinüber ins Thema der Woche. We'll be right back. Das Thema der Woche: der Coronavirus und die Games-Industrie. Wir haben uns tatsächlich spontan dazu entschlossen, diese Geschichte als Thema der Woche zu machen. Eigentlich war hier ja die Rezension zu Dreams angedacht, die verschieben wir auf die nächste Woche. Denn es war erst so, dass wir einige Artikel für die Presseschau zusammengestellt haben und dann allerdings insbesondere jetzt nochmal in den letzten ein, zwei Tagen mehr und mehr Meldungen hereinkamen, die auch darauf hindeuteten, dass es wahrscheinlich, ist natürlich auch zum gewissen Teil, also dass es konkrete Auswirkungen auf die Games-Industrie gibt und möglicherweise auch durchaus drastische Auswirkungen auf künftige Entwicklungen der Games-Industrie aufgrund des Coronavirus oder der Pandemie des Coronavirus geben wird. Deshalb sprechen wir darüber. Wir sprechen darüber so semi-improvisiert. Natürlich haben wir einige Artikel vorbereitet, aber jetzt nicht unbedingt eine extensive Recherche vorangestellt. Das ist jetzt nun mal der Natur der Sache geschuldet, dass wir uns relativ spontan dazu entschlossen haben. Insofern sollten irgendwelche kleinen Ungenauigkeiten auftreten, dann weist uns gerne in den Kommentaren darauf hin. Wir werden jetzt auch nicht nochmal die komplette Geschichte des Coronavirus aufarbeiten. Das ist hinreichend dokumentiert, sicherlich auch bekannt. Was man sagen kann tatsächlich, was so kürzliche Entwicklungen sind, die auch dazu geführt haben, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und dachte, ist vielleicht doch ganz gut, wenn wir das in der Sendung nochmal adressieren, ist, dass natürlich in Deutschland mittlerweile auch mehr und mehr Fälle von Corona-Infektionen zu verzeichnen sind, auch hier bei uns in der Umgebung. Also Mittelhessen ist ja mittlerweile auch jetzt mit zum gegenwärtigen Standpunkt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit 3 bestätigten Infektionen betroffen, die sich innerhalb des letzten Tages eigentlich maßgeblich ergeben haben.
Ja, tatsächlich. Gestern habe ich eine WhatsApp-Nachricht meines Partners bekommen, der mir sagte, oh, in meinem Heimatdorf gibt es einen Corona-Fall. Und dann jetzt seitdem sind ja irgendwie nochmal, ich glaube, 2 oder 3 auch hier in der Umgebung aufgetaucht, seit gestern Nachmittag. Also geht schon relativ zügig auch.
Ja, es verbreitet sich wahnsinnig schnell und deshalb ist es auch so, dass ich spezifisch den Begriff der Pandemie gewählt habe und nicht den der Epidemie. Der Unterschied ist, zumindest ist das mein Kenntnisstand, derjenige, dass die Epidemie üblicherweise eine Verbreitung einer Krankheit oder den Anstieg von Infektionskrankheiten innerhalb eines gewissen Gebietes meint und die Pandemie hingegen eine globale Verbreitung einer Krankheit. In Anbetracht der Tatsache, dass mittlerweile, ich glaube, über 50 Länder betroffen sind und täglich mehr dazukommen, ist es also in diesem Falle legitim, von einer Pandemie zu sprechen. Grob an Fakten, die ich so spontan im Kopf habe, ist, dass der Coronavirus, also ein Untertyp der Coronaviren, also wir sprechen jetzt von einem Untertyp, einem neuen Untertyp der Coronaviren, andere Formen des Coronavirus sind beispielsweise für SARS verantwortlich, also für andere auch respiratorische Infektionskrankheiten. Ziemlich gefährlich, könnte man sagen, SARS auf jeden Fall. Beim Coronavirus ist es noch etwas unklar, wie gefährlich er tatsächlich ist. Es gibt nur die Faktenlage ist da meines Wissens einfach noch nicht so ganz klar. Was klar ist, es gibt gegenwärtig über 85.000 Infektionen global des Coronaviruses und es gibt an die 3.000 Todesfälle. Das sind im Vergleich zur saisonalen Influenza, weil da oftmals ja ein Vergleich hergestellt wird, der in vielerlei Hinsicht sehr, sehr stark hinkt, meiner Auffassung nach, sind das 10-mal so viel Todesfälle. No? Das ist zumindest das, was ich bislang über den Coronavirus weiß. In 80% der Fällen, so das Robert-Koch-Institut, verläuft die Infektion entweder symptomfrei oder mit milden Symptomen. Also das können Husten, Schnupfen, Atembeschwerden, Fieber sein. In 15% der Fälle nimmt die Erkrankung einen schweren Verlauf und in schätzungsweise 0,5-3% der Fälle führt sie zum Tode. Besonders betroffen natürlich ältere, hochaltrige Personen, Personen mit Immunschwächen. Aber ich finde das auch nochmal wichtig zu betonen, weil ich habe oftmals gehört, jetzt in der ganzen Debatte über Corona, gut, es sind ja hauptsächlich auch Ältere betroffen und hauptsächlich Personen mit einer Immunschwäche, Das ist auf der, das beruhigt mich irgendwie nicht, dieser Gedanke, weil meine Überlegung dahinter ist immer, sicherlich, wenn ich mir jetzt so eine Corona-Infektion zuziehe, ist die Chance, dass ich das gut überstehe, relativ hoch. Man kann es nicht ausschließen, man weiß nicht komplett, man weiß einfach nicht so genau, wie der Coronavirus funktioniert und wie er sich entwickeln wird. Deshalb gibt es durchaus Fälle, jetzt auch hier in Mittelhessen ist ja ein Fall von einem, ich glaube, 47-Jährigen, der durchaus einen, sich in einem kritischen Zustand befindet und ohne jetzt irgendwie signifikante Vorerkrankungen. Und 47 Jahre ist auch noch nicht hochaltrig. Also man weiß es nicht genau. Aber man kann auch, finde ich, schon sagen, dass insbesondere es auch eine Aufgabe ist, in solchen, bei solchen Pandemien diejenigen Personen zu schützen, die möglicherweise davon betroffen sind. Ähnlich wie bei einem Masernausbruch. Dann ist man als Erwachsener vielleicht nicht so, denkt man sich auch, pf, ja, aber trotzdem geht es ja darum, natürlich dann die Leute entsprechend zu schützen. Deshalb ist es vor allem auch wichtig, entsprechende Hygienemaßnahmen vorzunehmen. Klar, ständig ist überall von Handwaschungen die Rede und ich weiß, dass es irgendwann noch albern klingen kann, aber aus der Erfahrung im Krankenhaus, weil ich eigentlich als Krankenpfleger mal gearbeitet habe, weiß ich, wie wichtig ist, das ist, das zu betonen. Und es klingt albern, sich gründlich die Hände zu waschen, aber so viele Leute machen das eben nicht. So viele Leute waschen sich nicht gründlich die Hände. Und es gibt auch, ich kann das wirklich nur empfehlen für alle Leute, die das noch nicht gemacht haben oder die sich da vielleicht nicht so ganz sicher sind, einfach mal online zu schauen nach so, es gibt wunderbare Sheets, die irgendwie in wenigen Bildchen erklären, wie man sich eigentlich wirklich gründlich die Hände wäscht und das, sich dann daran tatsächlich auch zu halten. Öffentliche Verkehrsmittel zu meiden und gegebenenfalls auf Großveranstaltungen zu verzichten. Das sind so die wichtigsten Tipps, glaube ich, die man mit auf den Weg geben kann.
Ja, ich freue mich schon sehr. Erstens fahre ich später ins mittelhessische Epizentrum der Corona-Pandemie. Und zweitens bin ich am Montag auf einem großen Kongress in Frankfurt und ich bin schon eigentlich sehr gespannt darauf, ob der denn stattfindet. Also ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört, deshalb gehe ich mal davon aus, dass der stattfindet. Aber wie viele Leute dann da sich hintrauen und so, weil es ist ja doch, man merkt schon, die Angst, die kommt langsam ein bisschen. Also bei mir nicht, aber bei vielen anderen Menschen.
Ja, aber also ich muss sagen, Angst ist vielleicht das falsche Wort, was ich empfinde in Anbetracht der Pandemie, aber schon tatsächlich große Sorge. Also aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in meiner Tätigkeit im Notfallbereich mit Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter und so fort, da waren das natürlich relativ milde Verläufe, wo man dann auch am Anfang Alarm geschlagen hat und dann relativ schnell gemerkt hat, okay, es wird nicht so schlimm, das können wir so laufen lassen. Bei Corona ist es jetzt diesmal tatsächlich anders, sodass wir schon wissen, dass es durchaus auch eine beträchtliche Zahl an Todesfällen und an schweren Verläufen geben wird. Und ich mache mir zum Beispiel Sorgen um solche Dinge wie, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeiner Form mich infiziere? Vielleicht werde ich krank, werde ich hoffentlich überstehen, würde man jetzt davon ausgehen. Aber vielleicht habe ich auch erstmal keine Symptome, besuche vielleicht meine Eltern. Ja, meine Eltern werden krank oder meine Großeltern. Also so, das sind so Sorgen, die ich mir schon mache und weshalb ich auch irgendwie schon im Moment dabei bin, das muss ich mir schon selber auch eingestehen, zu überlegen, nehme ich jetzt den Bus oder laufe ich lieber zu Fuß? Ist sicherlich sowieso gut, zu Fuß zu gehen. Mache ich sowieso gerne. Aber ich versuche schon so ein bisschen auch darauf zu achten, mich nicht in ein Infektionsrisiko zu begeben.
Aber ich denke, wenn da das ja aktuell so akut ist, ist man ja tendenziell auch eher verleitet, schneller zum Arzt zu gehen. Ich gehe jetzt nicht besonders gerne zum Arzt, weil ich hatte letzte Woche schon ziemlich unangenehm Husten und bin dann auch einfach zum Arzt gegangen und habe das mal checken lassen. Und der hat mich vorsorglich tatsächlich sogar 4 Tage krank geschrieben. Einfach auch, ich hatte zwar nichts anderes, ich hatte kein Fieber, keine Erkältungssymptome, aber man weiß ja nie, es hätte ja kommen können. Und da man auch vor Ausbruch schon ansteckend ist, wurde ich tatsächlich sogar vorsorglich krankgeschrieben.
Genau, das ist eine kluge Herangehensweise, denn der Coronavirus hat eine Inkubationszeit von schätzungsweise 3 bis 10 Tagen. Also bevor man überhaupt irgendwelche Symptome merkt, ist man schon mitunter eine ganze Woche lang ansteckend, steckt andere Leute an, ohne irgendwas davon zu spüren. Und das ist das, was für mich da so für Besorgnis auch sorgt. Wenn man jetzt tatsächlich in der Situation ist, vielleicht das nochmal als kleinen Hinweis, weil ich jetzt mich relativ viel auch auf den Seiten des Robert-Koch-Institutes da umgetan habe, weil mich auch einfach das Vorgehen schon durchaus interessiert. Ist tatsächlich der Hinweis, dass wenn ihr, liebe Leute, draußen in der Situation seid, dass ihr vermutet, ihr könntet vielleicht eine Corona-Infektion haben, ihr habt vielleicht Erkältungssymptome, grippale Symptome, sowas. Hatte ich ja jetzt selber auch erst vor 2 Wochen, ne? da war das jetzt noch nicht so akut. Aber wenn es jetzt tatsächlich so auftreten würde, wäre die Empfehlung, nicht zum Arzt zu gehen, sondern den Hausarzt anzurufen und zu besprechen, was man machen soll. Man kann auch beim Gesundheitsamt anrufen, auch das funktioniert. Und dann wird man vermutlich, entweder, wenn man natürlich schwere Symptome hat, klar, dann ruft man einen Rettungswagen und kommt dann in einen isolierten Bereich im Klinikum oder im Krankenhaus. Aber wenn man dann, bevor man zum Hausarzt ins Wartezimmer reinlatscht und da andere Leute ansteckt, lieber vorher Kontakt aufnehmen. Gegebenenfalls kann man das dann so organisieren. Es gibt Hausbesuchsmöglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, in Randzeiten dann dran zu kommen, dass man sagt, okay, wenn die Praxis eigentlich gerade geschlossen ist oder kurz vor der Schließung ist, dann kommen nochmal irgendwie Personen, die da besonders verdächtig sind, eventuell so eine Infektion zu haben, und danach desinfiziert man gründlich. Also bitte nicht jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr irgendwie die Situation habt, ich habe jetzt irgendwie grippale Symptome, nicht ins Wartezimmer des Hausarztes gehen. Infiziert man schlimmstenfalls auch noch Leute, die selber auch noch andere Krankheiten haben. Mhm. Und das wäre natürlich ungünstig. Das ist sozusagen so ein bisschen der Rahmen, vor dem wir uns bewegen und der auch dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen mal über das Coronavirus und die Auswirkungen dessen auf die Games-Industrie sprechen. Eine dieser Auswirkungen ist, und das hatten wir jetzt im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen so Kernpunkte abgesteckt, eine dieser Auswirkungen ist jetzt gerade erst aktuell die Absage von Großveranstaltungen. Dazu habt ihr auch was mitgebracht, oder?
Genau.
Ihr hattet da was vorbereitet.
Du hast was mitgebracht, ja.
Also ich hatte eigentlich das für die Presseschau vorbereitet. Und zwar die Tatsache, dass Sony die Teilnahme an der PAX East Convention abgesagt hat. Da war ja die Spekulation, dass man dort eventuell dann die PlayStation 5 enthüllen würde, was jetzt selbstverständlich nicht stattfindet. Und ja, das wollte ich eigentlich in der Presseschau besprechen. Da der Bürgermeister von Boston das dann auch sehr kritisiert hat, diese Entscheidung, weil es wäre da ja sicher und da wäre ja gar kein Problem da und man möge das doch nochmal überdenken und das sendet irgendwie gefährliche Signale. Es ist ja natürlich klar, wenn Sony, so ein großer Publisher, jetzt seine Teilnahme an so einer Convention zurückzieht, dass dann ja andere nachziehen, das Ding vielleicht ins Wasser fällt, jede Menge Geld und Organisation gekostet hat und dann im Endeffekt nicht stattfinden kann. Da war in meinem Artikel auch noch die Ansage, dass Sony auch die Game Developers Conference im März abgesagt hat. Und als wir uns heute Morgen hier zusammengefunden haben, hast du, lieber Stefan, ja erzählt, dass die Konferenz jetzt komplett abgesagt wurde auch.
Genau, das ist gerade heute Morgen reingekommen, diese Meldung. War tatsächlich so, dass, also ja, Sony hat die Teilnahme an der GDC in San Francisco, findet sie, glaube ich, statt, abgesagt. Es haben dann aber auch sehr bald, das war schon vor einigen Tagen so, EA hat abgesagt. Microsoft hat, glaube ich, abgesagt, Facebook hat abgesagt. Es haben immer mehr und mehr Publisher abgesagt. Und zwar in der weisen Voraussicht, dass sie gesagt haben, die Regierung des Landes oder auch unsere Unternehmen sagen, wir sollen da vorsichtig sein und diese Reisen nicht in Kauf nehmen. Das Risiko ist natürlich, dass man sich zu solchen Großveranstaltungen begibt und sich dann natürlich bei solchen Großveranstaltungen der Virus freudig verbreitet, von Person zu Person springt. Und nach langem Zögern hat dann tatsächlich auch die GDC selber sich entschlossen, die komplette Game Developers Conference, was sicherlich eine der wichtigsten Games-Messen, eine der wichtigsten jährlichen Games-Messen ist, abzusagen bzw. zu verschieben. Das Statement hier auf gdconf.com ist folgendes Zitat. After close consultation with our partners in the game development industry and community around the world, we've made the difficult decision to postpone the Game Developers Conference this March. Having spent the past year preparing for the show with our advisory boards, speakers, exhibitors, and event partners, we are genuinely upset and disappointed not to be able to host you at this time. We want to thank all our customers and partners for their support, open discussions and encouragement. As everyone has been reminding us, great things happen when the community comes together and connects at GDC. For this reason, we fully intend to host a GDC event later in the summer. We will be working with our partners to finalize the details and will share more information about our plans in the coming weeks. Zitat Ende. Hier war nun erstmal die Spekulation, sie haben die GDC nicht abgesagt, sie haben sie verschoben. Und die Spekulation war erstmal, dass sie verschoben haben, um zu vermeiden, dass sie Tickets rückerstatten müssen, dass sie also Rückzahlungen in Kauf nehmen müssen. Allerdings hat sich dann relativ schnell, gab es dann auf Twitter nochmal den Nachtrag, die GDC erstattet in der Tat sämtliche Tickets zurück auf Anfrage, wenn ich mich recht entsinne. Aber ja, das ist so insofern wird hier sozusagen dieser finanzielle Verlust durch die Tickets kompensiert. Aber klar, das ist eine Riesenveranstaltung, auf der viele Ankündigungen sicherlich geplant gewesen wären, die jetzt nicht stattfinden kann.
Und gleichwohl ist es sehr plausibel. Also ich finde, ja, es ist eine große Veranstaltung, aber das ist ja gerade dann auch der Grund, warum man davon ausgehen kann, so wie es auch in dem Zitat steht, dass sich die Leute und ja nicht nur die GDC-Organisation, sondern eben auch in Absprache mit den ganzen Partnern, die ja auch ein berechtigtes Interesse haben, an diesem Event teilzunehmen, sich da lang und breit Gedanken gemacht haben. Und ich finde, die Verschiebung zeigt ja eins, was ja generell ein Problem ist momentan bei dem Coronavirus, dass ja das größte Problem einfach momentan ist, dass es an Informationen fehlt, im Sinne von, man weiß eben noch nicht genau, man kann noch nicht genau sagen, wie jetzt eigentlich die Tödlichkeitsrate ist und sowas. Man hat Hinweise darauf, aber man weiß ja zum Beispiel nicht, also ich habe mir gestern in Wetzlar die hessische Pressekonferenz angeschaut und die meinten eben auch, was man ja zum Beispiel gar nicht weiß, ist, wie viele den Coronavirus in sich tragen und null, also sozusagen überhaupt keine Symptome zeigen und das einfach abschmettern und von daher ist es schwer zu sagen, ob das jetzt eine 10%ige Tödlichkeitsrate ist oder 5%iger. Das heißt, dieses Verschieben zeigt ja auch so ein bisschen, wir warten erstmal ab und schauen, um dann auf den Informationen, die sich dann in diesen Monaten hoffentlich entwickelt haben, dann auch nochmal zu einer fundierten Entscheidung zu kommen. Ich finde das auch aus Kunden- oder aus teilnehmenden Sicht eigentlich die bessere Art und Weise, weil eben hier gezeigt wird, wir fallen nicht in Panik und schmeißen einfach, brennen die Hütte ab und sagen, es findet heute nicht statt, sondern wir warten jetzt erstmal ab. Und gleichzeitig wäre ja zu erwarten gewesen, also Sony, aber natürlich auch viele Teilnehmende, die sich vielleicht gar nicht auf so eine Tagung dann auch trauen der jetzigen Situation, was ja verständlich ist erstmal.
Das wäre sicherlich ein wichtiges Problem. Ich denke auch die Strategie, die globale Strategie, und das muss man wirklich sagen, dass das ja wirklich verhältnismäßig gut noch gelingt, ist ja Zeit zu gewinnen, schlichtweg. Es wird keinen Impfstoff geben, nicht in diesem Jahr, das ist klar. Mhm. Also nicht, weil das Herstellen oder weil das Herausfinden, wie so ein Impfstoff funktionieren könnte, so lange dauern würde, sondern weil der Impfstoff natürlich die klinische Tests durchlaufen muss und zugelassen werden muss. Das wird in diesem Jahr nicht passieren. Das heißt also, es geht vor allem darum, Zeit zu gewinnen, rauszufinden, welche Medikamente kann man effektiv einsetzen. Das ist im Moment noch nicht klar. Und ich denke auch, dass es deshalb sinnvoll ist, Großveranstaltungen tatsächlich abzusagen. Und zu sagen, das machen wir jetzt nicht, weil wir dann davon ausgehen müssen, dass wir möglicherweise, wir hatten das hier in Deutschland tatsächlich ja auch, dass dann Leute irgendwie auf Karnevalsveranstaltungen zum Beispiel gehen und dann wir vermuten müssen, dass zumindest 300 Personen, die in so einem Karnevalszelt oder sowas waren, dass die potenziell infiziert sind. Und das erschwert die Quarantänemaßnahmen enorm und macht es schwieriger, das Ganze so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Dazu kommt natürlich dieser letzte Punkt, den du gemacht hast, Ramin, finde ich auch sehr wichtig. Wie viele Leute würden dann überhaupt hingehen? Ja, was bringt das? Ich glaube, die GDC, die haben lange Zeit versucht, das zu vermeiden. Die haben ja wirklich, wirklich lange gewartet und sie haben lange auch so ein bisschen versucht, das Ganze so ein bisschen schön zu reden und zu sagen, na, es ist ja alles nicht so schlimm und es gibt auch noch keine Fälle hier und sowas. Und tatsächlich aber hatte in der Zwischenzeit San Francisco schon State of Emergency ausgerufen. Ja, also es ist dann doch scheinbar durchaus ernst zu nehmen. Und sie konnten gar nicht mehr umhin, als das zu verschieben. Und das ist auch, wie ich finde, die einzig richtige Entscheidung.
Was natürlich unschön gelaufen ist, das muss man ganz klar sagen, ist natürlich, dass die GDC, ähnlich wie eigentlich die gesamte Welt, ein bisschen am Anfang vielleicht ein bisschen naiv gegangen ist und gesagt hat, das Ganze findet nur in China statt, sozusagen. Also es ist ja schon so, dass, das haben ja auch die Politiker letzten Endes gesagt, als das jetzt in Italien aufgekommen ist, sozusagen dann, natürlich wurde sich vorher auch schon vorbereitet, aber sozusagen ja jetzt erst sozusagen der Schreck auch in Europa sitzt und vorher einfach immer hieß, ja, das Ganze ist da drüben in China und muss eigentlich nur aufpassen, dass man nicht im China-Urlaub war. Was ja auch zur Folge hatte, dass sich chinesische Menschen, die hier sozusagen ansässig sind, also wir in Marburg haben ja hier auch sehr viele chinesische Studierende und so weiter, dass es dazu ja auch zu Diskriminierungserfahrungen kam. Ja, und ähnlich hat die GDC ja auch erstmal angekündigt gehabt, dass sie eben die chinesischen Designer und Entwickler sozusagen auslädt, weil man dort nämlich noch ein bisschen, sage ich mal, blauäugig vielleicht gedacht hat, dass das Ganze sich wirklich in China sozusagen stattfinden wird und eben nach draußen nicht so wirklich prüfen wird. Und ich finde, das ist vielleicht die einzig unschöne Art und Weise, dass man vielleicht da hätte auch ein bisschen mehr Zeit investieren können und nicht sozusagen erstmal zu sagen, alle Chinesen sollen erstmal bitte zu Hause bleiben. Ich hatte hier sozusagen einen Artikel, den wir da in die Shownotes machen, wo es darum ging, wie es der Indie-Szene in China eigentlich geht, in der Gaming-Szene. Und da steht eben unter anderem auch, dass gerade diese GDC, weil ja dort auch das der Titel Eastward aus China sozusagen ein ganz großer Kandidat war. Das war halt einfach ein schwerer Schlag, als die GDC sich vor einiger Zeit dazu entschieden hat, gerade die chinesischen Aussteller und Teilnehmenden sozusagen gebeten, also ausgeladen hat letzten Endes.
Ich finde das aber generell gerade mit dieser Rassismuskiste auch sehr schwierig. Hier der Bürgermeister von Boston, der Herr Marty Walsh, der hat auch das Fernbleiben von Sony auf der PAX East damit in Bezug gesetzt und hat halt irgendwie gesagt, dass diese Ängste, die Sony da hat, die würden ja irgendwie diese negativen Stereotype gegen Asiaten bestätigen. Das finde ich dann auch wieder schwierig zu sagen, ja, die haben Angst vor dem Coronavirus, deshalb sind sie rassistisch. Ist halt auch wieder so ganz schwierig, damit dann so quasi so ein bisschen zu spielen und das Ganze, diese Vorsichtsmaßnahme dann ins Negative zu ziehen. Das passiert auch.
Vor allem würde das bedeuten, dass Sony sozusagen Stigmatisierung gegen sich selber betreibt. Also, weil man ja sagen muss, es geht dabei ja dann weniger darum, das ist ja auch Teil dieser, dieses, ich sag mal, jetzt sehr rassistischen Blickes. Es geht dann ja nicht darum, tatsächlich in der Alltagserfahrung, wer kommt aus China, sondern es geht in der Alltagserfahrung darum, wer hat ein Aussehen, das in irgendeiner Form asiatisch ist.
Genau.
Und dann ist man da schon so, oh, hier, dann müssen die dann Schilder hochhalten, I'm not a virus und sowas. Und das ist natürlich, es ist, glaube ich, eine schwierige Balance hinzubekommen. Denn auf der einen Seite muss man natürlich, ich finde auch, man muss solche Maßnahmen ergreifen. Man kann legitimerweise sagen, wir laden Gäste aus China aus. Oder zumindest aus diesen betroffenen Gebieten. Und zugleich ist es natürlich auch so, dass das wird bei Sony so sein, das ist bei EA so der Fall, dass es eben heißt, wir sagen intentional ab. Zumindest war es bei der GDC so, weil wir wissen, dass es ein erhöhtes Infektionsrisiko dort gibt.
Mhm. Wobei ich auch durchaus finde, man könnte das ja in der heutigen Zeit dann auch ein bisschen anders lösen. Man könnte Menschen zum Beispiel online zuschalten, ohne dass sie einreisen müssen. Das hat ja auch Auswirkungen auf den E-Sport. Und die chinesische LPL, die League of Legends Pro League, da fängt ja die Season jetzt auch wieder an, nämlich am 9. März. Und die haben das so gelöst, dass sie halt sagen, es findet statt, aber nicht wie normal in einem Studio vor Publikum, sondern eben rein online. Das heißt, die Leute spielen, die Spiele werden auch übertragen, aber sie befinden sich eben nicht im gleichen Raum, sondern machen das von da, wo sie halt auch immer sind. Und das finde ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Lösung, weil man diese Veranstaltungen trotzdem durchzieht. Man liefert auch an die Fans, die sich ja auch freuen. Und für diese Menschen, das ist ja ihr Beruf. Ich kann ja nicht sagen, es fällt jetzt aus, dann kriegen die ja kein Geld. Aber dass man dann eben sagt, wir minimieren das Ansteckungsrisiko, indem wir eben die ganzen Parteien online zuschalten. Und das hätte man durchaus bestimmt auch auf so einer Convention machen können. Dass man halt sagt, okay, der, was weiß ich, Person XY, die reist jetzt vielleicht nicht extra an, aber wir schalten die Person zu und sie kann dann trotzdem irgendwie ihre Rede, ihre Vorstellung machen.
Ja, das wäre natürlich grundsätzlich ein Prinzip, was ich auch in einem akademischen Betrieb extrem begrüßen würde, wenn man also Vorträge, Tagungen und sowas, klar hat man dann nicht diesen Socializing-Effekt, nicht den Networking-Effekt, aber zugleich kann man ja doch super viele Vorträge auch einfach online übertragen. Wie viele mehr Tagungsvorträge würde ich mir anschauen, wenn ich nicht immer hin müsste, sondern wenn das tatsächlich einfach übertragen wird, einfach gelivestreamt wird. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung, die natürlich den E-Sport auch auszeichnet, dass eben E-Sport-Turniere in einem solchen Kontext weiter stattfinden können, was man zum Beispiel von der Olympiade oder auch in Deutschland von der Bundesliga und sowas nicht unbedingt weiß, ne, wie das mit solchen Spielen und Turnieren dann aussieht. Mhm. Was denkt ihr denn, worüber ich noch nachgedacht habe, ist, jetzt sind einige Großveranstaltungen abgesagt. Okay, man muss sagen, man weiß nicht genau, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickeln wird. Es gibt Hypothesen, die besagen, es könnte durchaus sein, dass das Ganze im Grunde einen saisonalen Verlauf hat und in den Sommermonaten die Infektionsrate deutlich zurückgeht und wir dann eine stabile Situation wieder haben. Allerdings ist das auch nur, es ist eine spekulative Hypothese. Es könnte auch sein, dass es erstmal so weitergeht, wie es jetzt ist und sich sozusagen noch drastisch verschlimmert. Das würde natürlich auch bedeuten, auch wenn das jetzt sicherlich nicht das allergrößte Problem der Menschen auf dieser Welt ist, wie das mit der neuen Konsolengeneration weitergeht. aber sicherlich bedeutet das auch, wenn ich jetzt Sony bin, dann würde ich doch schon überlegen, na gut, wir haben jetzt eigentlich so ein Event geplant für die Ankündigung unserer neuen Konsole. Denn Microsoft legt ja spätestens bei der E3 vor. Auch da weiß man noch nicht, was passieren wird. Muss man abwarten. Da muss man sich schon fragen, ob man jetzt solche Events tatsächlich plant. Ja, also ist es jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich beginne jetzt damit und plane eine Großveranstaltung?
Also zumindest kann man sagen, dass, glaube ich, Nintendo mit ihren Direct-Richtungen, die sie ja machen mittlerweile, da ja momentan ganz gut stehen. Also die sind ja eigentlich mehr oder weniger dran gewöhnt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Alternativen sein können, wo jetzt gerade auch Sony oder so vielleicht auch mal in diese Schema, also in diese Art und Weise der Informationsvermittlung rüberguckt, wo dann, wie du schon gesagt hast, natürlich diese direkte Interaktion und dass die Nahbarkeit vielleicht des Unternehmens zu ihren Kunden vielleicht weniger gegeben ist, aber auf der anderen Seite zeigt ja unter anderem Nintendo, dass es auch anders gehen kann.
Ich denke auch, also wenn Sony sich jetzt entscheidet, das eben nicht auf einer Veranstaltung vorzustellen, aber sobald die irgendwie ankündigen, am Tag X gibt es hier irgendwie eine Livestream-Vorstellung der neuen PS5, dann guckt sich das ja sowieso jeder an. Es ist ja egal, ob sie jetzt auf irgendeiner Konferenz sind, die sich dann viele Leute wahrscheinlich nur deshalb angucken, oder ob sie es direkt einfach als eigenes Format für die Öffentlichkeit irgendwie publizieren. Was ich da schwieriger finde, ist eher der Aspekt, dass es momentan ja wild spekuliert wird, ob diese Konsolen überhaupt am Ende des Jahres erscheinen können, da ja viel in China produziert wird und da ja teilweise ganze Werke und Gebiete einfach geschlossen, abgesperrt sind. Die Switch hat zum Beispiel schon bestätigt von Nintendo Lieferschwierigkeiten nach Japan. Also es gibt da jetzt schon Engpässe. Und wenn ich mir nicht mal sicher bin, ob ich meine Konsole überhaupt bis Ende des Jahres in so großer Zahl produzieren kann, dass ich sie veröffentlichen kann, will ich sie dann ankündigen?
Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Vor allem auch, weil natürlich aufgrund der Tatsache der Organisationsstruktur globaler Wirtschaft es natürlich so ist, dass die Produktionskette ist ja immer dem Status quo etwas voraus. Das heißt also, Lieferengpässe aus China bemerken wir jetzt hier im Moment erstmal noch nicht, weil natürlich es Lagerbestände gibt und sowas, ja. Weil die Sachen, die jetzt hier irgendwie in den Regalen stehen, sind schon längst in China produziert worden, bevor es zum Ausbruch der Corona-Pandemie kam. Aber was bedeutet das eigentlich für, selbst wenn man mal vom besten Szenario ausgeht, dass in den Sommermonaten sozusagen dieser Pandemie erstmal Einhalt geboten ist, dann kann das natürlich durchaus sein, dass es bedeutet, dass gerade im Sommer es zu Lieferengpässen kommt, zu Produktionsengpässen auch kommt und man eben sagen muss, das war auch also in Bezug auf Apple war es tatsächlich auch so, dass es dann Spekulationen gab, ob Apple tatsächlich möglicherweise auf die Ankündigung eines eigentlich jährlich erscheinenden iPhones verzichtet, weil sie die Teile nicht rechtzeitig bekommen und produzieren können. Was bringt es dann, das finde ich ein ganz gutes Argument, Natascha, was bringt es dann zu sagen, hier ist die neue PS5, aber leider haben wir nicht genug, um das jetzt so richtig auszuliefern global. Und dann ist es nämlich auch so, dann hat man so eine Stagnation in der Lieferkette, bis es tatsächlich dazu kommt, dass die Leute versorgt sind. Damit ist es schon wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und so. Es ist der Konsolenstart schon vorbei. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, von dem man jetzt schon sagen kann, dass es auftreten könnte.
Ich glaube, da will man sich wahrscheinlich auch selbst nicht so die Blöße geben, dass man irgendwas groß ankündigt und kann hinterher seine Ankündigungen nicht einhalten. Also, dass wenn ich schon Vermutungen habe, dass es schwierig werden könnte, vielleicht auch lieber mit der Ankündigung noch 1-2 Monate warte, bis ich besser abschätzen kann, wann ich liefern kann. Also so würde ich zumindest agieren, wenn ich in so einer Position wäre. Und da haben Sony natürlich jetzt den Vorteil gegenüber Microsoft, weil sie eben noch nicht angekündigt haben. Das heißt, sie können sich jetzt aussuchen, wann es realistisch ist und dann entsprechend normal ihr Programm durchziehen.
Das stimmt natürlich. Das ist einer der Vorteile davon, mit der Ankündigung von Details auch erstmal abzuwarten. Und das Ganze habe ich mir aber auch so überlegt, und das ist auch diskutiert worden im Kotaku Splitscreen Podcast, fand ich auch einen wichtigen Gedanken. Betrifft natürlich nicht nur Hardware, sondern wir müssen natürlich auch im Hinterkopf behalten, Spieleproduktion ist ein hochgradig globales Business und Outsourcing von Spielebestandteilen nach China ist ganz üblich. Also im Splitscreen-Podcast haben sie dieses Beispiel davon genannt, dass so ziemlich bei jedem Spiel, bei dem dann irgendwie die Credits laufen, kommt dann irgendwann ein langer Block mit Namen, mit Personen aus China oder von irgendwelchen chinesischen Subfirmen, die eben für bestimmte Animationsimplementierungen und so weiter zuständig sind. Und man muss sich da natürlich auch fragen, auch das ist nicht das größte Problem dieser Welt im Moment, aber man muss sich auch da fragen, inwiefern möglicherweise Spiele, die sich gerade in der Produktion befinden, auch davon betroffen sein können. Dass es eben nicht mehr, dass China gegenwärtig das Produktionsniveau runterfahren muss aufgrund der Corona-Pandemie und deshalb wir davon ausgehen müssen, dass in naher Zukunft es zu einigen Verschiebungen in Bezug auf Spiele kommt. Ich denke, das ist auch wichtig zu berücksichtigen.
Absolut. Und ich meine, natürlich, es ist, das kann man jetzt schon absehen, es ist natürlich, der Coronavirus wird Effekte auf die Wirtschaftsunternehmen haben. Und für Sony ist es ja nicht nur der Punkt, dass wenn sie es jetzt später ausliefern müssen, dass ein paar viele Kunden doof finden und dann vielleicht auch Sony doof finden eine Zeit lang, sondern es ist ja einfach auch einfach ein Wirtschaftsfaktor, dass einfach die Einnahmen dann vielleicht erst ein halbes Jahr später kommen. Und in der Zeit fallen weitere Kosten an. Also das ist natürlich ein ganz harter wirtschaftlicher Faktor, der aber ja nicht nur die Gaming-Industrie betrifft, sondern grundsätzlich jetzt erstmal viele, die sozusagen auch gerade auf Lieferwegen aus Asien abhängig sind. Aber wie gesagt, mittlerweile haben wir es ja eben auch so, dass das Ganze auch nach Europa rüberschwappt. Ja. Und Wirtschaftsunternehmen müssen sich darauf einstellen, ja.
Das ist ja gerade in Italien auch ganz schlimm. Also die dort betroffenen Regionen, die sie jetzt ja auch abgeriegelt haben, meines Wissens nach, gehören ja mit zu den wirtschaftsstärksten Regionen Italiens. Und die werden das auch ganz kräftig spüren.
Absolut.
Und es ist auch vollkommen klar, dass es auch gar nicht anders geht. Ich meine, was soll man machen? Jetzt ist man in der Situation, dass man tatsächlich mit so einer Pandemie konfrontiert ist, deren Auswirkungen allenfalls nicht abschätzbar sind, sodass man einfach sagen muss, sicherheitshalber zu Hause bleiben, ja, Lohnfortzahlungen ermöglichen, Homeoffice und sowas. Ja. Also es gibt keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wenn hier Corona-Infektionen auftreten, wir machen den Laden erstmal dicht.
Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich bin ja im öffentlichen Dienst tätig, bei uns beim Landkreis. Und bei uns ist das gar nicht so einfach. Also ich kenne das von meinem alten Job. Wenn ich Homeoffice machen wollte, habe ich gesagt, hey, ich bin heute im Homeoffice und dann war das okay. Aber dort müsste ich das erst beantragen, dass ich auch nicht Homeoffice, viel zu modern, alternierende Telearbeit machen darf. Und dann muss das erst genehmigt werden. Und das ist ein riesiges Konglomerat, weil die natürlich sehr stringent abgesicherte Systeme und sowas haben. Du kommst, wenn du nicht in deinem Büro am Computer sitzt, kommst du an nichts, nicht mal an deine E-Mails. Und das stelle ich mir schon herausfordernd vor. Also wenn das wirklich passieren sollte, dass man sagt, die Leute sollen nicht zur Arbeit kommen, wie man das gerade in solchen großen Strukturen, in denen es vielleicht einfach nicht so leicht ist, dann umsetzt. Also als der Sturm war, waren hier im Landkreis irgendwie sämtliche Schulen geschlossen, aber wir mussten natürlich zur Arbeit gehen, weil wir nicht einfach mal Homeoffice machen können. Da haben wir dann eine super nette E-Mail gekriegt von wegen, passen Sie auf sich auf, während Sie zur Arbeit fahren. Aber da habe ich dann auch mit der Kollegin gesagt, wenn uns jetzt ein Baum auf den Kopf fällt, interessiert das jetzt niemanden. Ne?
Ich hoffe mal, dass es im öffentlichen Dienst Pandemiepläne gibt, weil das Ding ist ja, es muss ja nur eine Person, wenn du dich jetzt da beim Bowling oder was du erzählt hast, oder bei dieser Tagung, zu der du gehst, zur Messe, wenn du dich da infizierst und dann gibt es einen Fall, dann müssen die den Laden dicht machen, ob sie wollen oder nicht. Und deshalb hoffe ich, dass es sozusagen Vorbereitungen gibt für diese Möglichkeit.
Es ist auf jeden Fall bei uns auch ganz groß die Ansage, wenn man irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich krank fühlt, soll man bitte zu Hause bleiben. Es ist überhaupt kein Problem, einfach zu Hause bleiben.
Das gilt auch grundsätzlich, auch jenseits von
Corona. Ja, also sowieso. Also wer sich krank fühlt, sollte bitte zu Hause bleiben. Aber ja, es muss schon eigentlich Pläne geben. Wir kriegen regelmäßig Infos vom Gesundheitsamt und so über die interne Kommunikation, dass man natürlich immer auf dem neuesten Stand ist, wie das aussieht. Aber so an sich, das wäre spannend. Wie wäre das denn bei euch an der Uni so?
Also an der Uni gibt es jetzt gegenwärtig hauptsächlich Absagen von Ausflügen und also Tagesausflügen, Exkursen und sowas. Glücklicherweise ist ja gerade sowieso auch vorlesungsfreie Zeit. Das heißt also, Veranstaltungsausfall ist jetzt nicht der, trifft jetzt nicht zu. Ich persönlich mache Homeoffice. Aber das ist sowieso, da bin ich sowieso etwas flexibel, wobei ich einige Termine in der Uni, also meine Sprechstunde findet weiterhin statt. Und so, dafür gehe ich dann schon auch in die Uni. Aber im Großen und Ganzen versuche ich Homeoffice zu machen. Ja, doch. Wie ist es bei dir, Ramin?
Ähnlich. Also die Uni ist bei mir sehr flexibel. Das heißt, genau wie du gerade gesagt hast, wenn ich sage, ich bin Homeoffice, interessiert das erstmal gar keinen. Ähnlich wie du. Es ist Gott sei Dank durch die vorlesungsfreie Zeit ruhig. Sprechstunden und so weiter sind natürlich gegeben. Ja, das läuft eigentlich ganz gut. Ich würde aber noch mal gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich auf das, was du gesagt hast mit den Bedingungen, dass man, wenn man sich einigermaßen krank fühlt, nicht zur Arbeit geht. Das ist ja auch erstmal, ist ja erstmal sehr vernünftig. Und die Realität zeigt eben oftmals, und das ist in der Uni ja auch durchaus so, aber in anderen Jobs, glaube ich, noch härter, dass sich dann eben doch Leute, obwohl sie, ja, ich bin ein bisschen krank oder erkältet, aber ich gehe trotzdem zur Arbeit. Und ich meine, wir haben erst vor ein paar Wochen über diese Crunch-Phasen geredet von der Gaming-Industrie, um jetzt nochmal da den Punkt zu bringen. Das ist jetzt weit Gott nicht die einzige Industrie, die diese Probleme hat, aber das ist natürlich auch ein großes Problem, gerade dann auch in den chinesischen Aspekten. Das kommt auch in dem Artikel von Rock Paper Shotgun, den ich dann in die Shownotes auch mache, in der Indie-Szene rüber, dass es sich einfach auch kulturell natürlich dort einfach schwer zu legitimieren lässt, einfach mal, weil man sich ein bisschen krank fühlt, sozusagen nicht zur Arbeit zu gehen, sondern dort ja eben sozusagen auch das vielleicht auch verschwiegen wird, also weil man eben Angst hat, den Job zu verlieren oder eben eine bestimmte Frist nicht einzuhalten zu können und so weiter. Und das macht es natürlich dann eben auch, da sind dann auch wiederum die Unternehmen gefragt, eben wie gehe ich eigentlich kulturell eigentlich mit sowas um, mit Crunch-Phasen, mit Krankheit, mit Erkältung und so weiter.
Da stimme ich dir völlig zu, weil wenn wir einfach mal davon ausgehen, das geht jetzt so weiter, und zum Beispiel das Semester startet wieder. Es gibt ja einige Studiengänge, zumindest war das bei mir im Studiengang auch so. Da hast du Anwesenheitspflicht. Wir durften, glaube ich, im Sommersemester 2 Termine fehlen und im Wintersemester 3.
Ach, die Zeiten sind aber vorbei.
Das heißt, wenn du dich da dann mal...
So echt? Kommt drauf an.
Ja, also wenn man so in so einem Studiengang sitzt, dann kann man sich das vielleicht auch gar nicht erlauben, nur weil man sich mal nicht gut fühlt, gleich zu Hause zu bleiben. Und das ist dann ja auch eine richtig gefährliche Situation. Also da muss, glaube ich, von institutioneller Seite vielerorts wirklich auch umgedacht werden. Das finde ich zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber aktuell sehr schön. Ich brauche erst ab dem dritten Tag eine AOB. Das heißt, wenn es mir einfach mal nicht gut gehen würde, könnte ich auch einfach sagen, ich bleibe mal 1-2 Tage zu Hause und gehe dann wieder arbeiten, ohne dass das für mich mit irgendwie Aufwand oder Konsequenzen verbunden ist. Aber man braucht ja vielerorts tatsächlich auch schon ab dem ersten Tag sofort auch ein ärztliches Attest. Und dann überlegt man sich halt dreimal, ob man zu Hause bleibt und jetzt wirklich zum Arzt gehen will, wegen dem bisschen Husten. Und
also ja. Gebe ich dir absolut recht. Die Unternehmen sind hier natürlich gefragt, sozusagen proaktiv einfach da so eine gewisse Ermutigung zu machen, dass es eben zu keinen Nachteilen führt. Also das war so ähnlich wie hier bei Sturm Sabine, sozusagen die Uni in unserem Falle gesagt hat, wenn jemand aufgrund des Sturms es nicht für vertretbar hält, sozusagen die Reise nach Marburg zu machen, um an der Vorlesung teilzunehmen, dann darf ihm dadurch keine Nachteile entstehen. Das wäre ja genau sowas. Mhm. Und das würde man, ich nehme das stark an, hier, wenn sich das sozusagen in Marburg ausbreiten sollte oder in Hessen. Und ich meine, Wetzlar ist ja jetzt nicht so weit weg.
Wetzlar, Gießen, es ist schon der Fall. Also ja. Wir können davon ausgehen,
also, dass es dann so sein. Kann ich mir vorstellen, dass in der vorlesungsfreien Zeit genau auch sowas vorkommen könnte. Ja. Je nachdem, wie sich das jetzt eben ausbreitet. Und gleichzeitig eben sollten sich Unternehmen da, finde ich, dann auch eben überlegen. Aber da sind die Unternehmen natürlich sehr unterschiedlich. Also inwiefern da wirklich vielleicht auch sowas proaktiv thematisiert wird oder halt einfach, ja.
Wir können ja vielleicht auch mal sagen, da wir ja ein Game Studies Podcast sind und viele der Leute, die uns vermutlich gerade lauschen, entweder Studis sind oder Lehrende im universitären Bereich, würde mich tatsächlich interessieren, ob es da irgendwelche Informationen gibt. Also wie reagieren eure Unis jeweils darauf? Weil für mich ist es schon so, dass ich hoffe schon, dass die Uni auf oberster Verwaltungsebene an Plänen arbeitet, wie damit umzugehen sei, wenn jetzt dann die Vorlesungszeit Mitte April ist es ja wieder beginnt und die Corona-Pandemie allerdings einen schwereren Verlauf hat oder einen schlimmeren Status ist, als sie jetzt das gegenwärtig ist, weil dann man natürlich schon überlegen muss, lässt man die ganzen Kurse dann stattfinden? Ja, also wie geht man mit Anwesenheitspflichten um? Und ich glaube, da sind einige Fragen, einige institutionell zu regelnde Fragen, die man aber jetzt durchaus beantworten kann, beantworten muss. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil ich finde, also es ist jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie wir unsere Prioritäten eigentlich setzen. Ob uns sozusagen, ob wir so, also mit anderen Worten ganz einfach gesagt, will ich so ein Chef sein, der irgendwie sagt, ah ja, komm, ein bisschen Grippe, komm zur Arbeit, so, ne? Will ich so einer sein, der dann vielleicht, dann kommt die Person zur Arbeit, steckt dann andere an, eine Woche später ist die Hälfte der Belegschaft außer Gefecht und dann bricht die Wirtschaftsleistung nämlich auch ein, da habe ich nämlich selber den Nachteil. Also das, und ich glaube, mit solchen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen, mit Priorisierung von Gesundheit, auch von Infektionsschutz und von Hygienemaßnahmen. Ich denke, das ist jetzt der Zeitpunkt. Eigentlich ist es zu spät, aber jetzt ist der Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen.
Ich bin da tatsächlich auch schon sehr gespannt, wie das so gerade bei mir in der öffentlichen Verwaltung weitergeht, weil das ist halt auch einfach keine Institution, wo man einfach sagen kann, okay, bleibt jetzt einfach mal alle zu Hause. Das funktioniert nicht. Da müssen irgendwo Menschen irgendwie arbeiten können, weil sonst kommt ja einiges zum Erliegen, wenn die öffentliche Verwaltung jetzt einfach mal 4 Wochen sagt, jo, wir arbeiten jetzt nicht. Also genau. Das ist total spannend.
Davon ist allerdings auch nicht unbedingt auszugehen, weil wenn das Ziel ist ja mit dieser Verlangsamung der Pandemie, man weiß, sie wird sich ausbreiten, man weiß, sie wird wahrscheinlich einmal über ganz Deutschland rauschen, sie wird über den ganzen Kontinent, sie wird über die ganze Welt rauschen. Und jetzt ist nur die Frage, in welchem Zeitraum wird das passieren? Wenn das in einem Zeitraum von 2-3 Monaten passiert, dann ist das mitunter extrem drastisch. Wenn das in einem Zeitraum von 1-2 Jahren passiert, dann kann man das durchaus managen. Und es gibt ja diesen Ort, Gangel, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, das ist ein kleines deutsches Dörfchen, in dem Karnevalsumzug war und das da jetzt irgendwie eine, ich glaube von 12.000 Personen, die dort wohnen, irgendwie 1.500 oder 2.000 irgendwie unter Infektionsverdacht stehen. Da ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Stadtverwaltung tatsächlich auf Halbmast fährt, könnte man sagen. Oder auf halber Geschwindigkeit. Und ich denke, so ähnlich würde das dann auch ablaufen. Das in der öffentlichen Verwaltung, sicherlich auch in den Universitäten, auch da, es wird jetzt nicht so sein, dass man einfach sagt, wir machen den Schuppen dicht, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass irgendwie die Hälfte der Belegschaft überhaupt nur zur Arbeit kommen kann. Und das sind dann die, von denen sicher klar ist, dass sie keinen Virus ausscheiden. Und dann, wenn dann andere Personen, man wird ja dann auch wieder gesund und so, entscheidet dann den Virus auch nicht mehr aus, dann kann man dann auch wieder zur Arbeit kommen. So.
Also an dieser Stelle, falls ihr unter dem Coronavirus leidet oder euch anderweitig krank fühlt und nicht zur Arbeit gehen könnt, auch nochmal die Empfehlung auf unsere Folge 172, Spiele für die saisonale Grippe, gilt auch für Corona.
Als hätten wir es geahnt.
Als hätten wir es geahnt. Ja. Es ist auch tatsächlich ein Spiel, das ein bisschen schwierig wird, an das etwas schwierig wird, ranzukommen. Das ist vielleicht nochmal so eine kleine Abschlussanekdote hier. In China wurde der Titel Plague Inc. aus dem App Store entfernt. Hier als Kontext, Plague Inc. ist also ein Spiel, in dem die Aufgabe ist, ein Virus zu kreieren und mit diesem Virus idealerweise die Menschheit auszulöschen. Und man überlegt sich dann allerlei Formen von, wann mutiert mein Virus, welche Tödlichkeitsrate sollte mein Virus haben. Das ist ein Spiel, das eigentlich, würde ich sagen, ich habe es selber nicht gespielt, ich kenne nur Texte darüber und habe sehr viel mit Leuten darüber gesprochen. Erstmal ein Spiel ist, das jetzt gar nicht so sehr zynisch erscheint, also nicht so zynisch erscheint, wie es klingt. Weil es wirklich eigentlich auf so einer Map, auf so einer abstrakten Weltkarte ist und es eher so ein Strategiespiel ist. Aber in China ist es tatsächlich entfernt worden mit der Begründung, es enthalte illegale Inhalte. Okay. Es ist dabei unklar, welche Inhalte hier illegal sein sollen. Aber auf jeden Fall versucht Endemic, das ist das Studio, wahnsinnig unglücklicher Name für diese Zeit, versucht sozusagen so bald als möglich das Spiel wieder auf den Markt zu bringen. Sie schreiben auf Twitter, We are really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control, and we are working to find a way to bring the game back to our players in China.
Schön. Also, nicht schön, aber
nochmal so eine Kuriosität. So eine Kuriosität zum Abschluss.
Der Entwickler wurde ja auch, der musste sich ja in den Anfängen des Coronavirus sehr viel, da auch da sind ja die Zahlen gestiegen des Spiels. Das ist ja schon ein relativ, nicht altes, aber ein älteres Spiel. Musste sich ja dann auch öffentlich rechtfertigen, dass das eben keine realistische Simulation ist und man damit nicht vorhersagen kann, wie sich der Coronavirus im Laufe der Zeit entwickelt.
Ja.
Ist natürlich auf der anderen Seite auch eine prima Marketingmaßnahme aus der Marketing-Sicht. Ja.
Sicherlich, es gibt auch wahnsinnig spannende Verknüpfungen zwischen Computerspielen und, ich sag mal, epidemiologischer Forschung.
Mhm.
Denn es gibt ja zum Beispiel sowas wie das Corrupted Blood Incident aus World of Warcraft, mit dem ihr sicherlich vertraut seid, nehme ich mal an.
Jetzt muss ich kurz passen.
Corrupted Blood Incident. Das war in World of Warcraft eine Situation, in der ein Boss, ein Endgame-Boss, über eine neue Form des Debuffs verfügte. Oder das ist so eine Art Vergiftung eigentlich im Grunde gewesen, die dafür sorgte, dass die Health relativ schnell abgenommen hat. Jetzt war das natürlich in einem Endgame-Dungeon angelegt, dieser Bosskampf. Und wenn man gegen diesen Boss gekämpft hat, dann wurde man infiziert damit. Und musste den Boss dann töten, beziehungsweise sich ständig heilen und sowas. Man musste also gut ausgestattet sein und strategisch planen als Gruppe. Jetzt ist es aber so gewesen, dass was übersehen wurde, ist, dass sich auch die Companions, die Haustiere in World of Warcraft infizieren konnten, hatten eigentlich keine Symptome. Und wenn dann jetzt diese Leute, die gegen diesen Boss gekämpft haben, die haben sich dann aus dem Dungeon wieder rausgebeamt, haben ihr Haustier vielleicht eingepackt wieder ins Inventar und haben das dann woanders wieder ausgepackt, ohne das zu wissen, ja. Und das Haustier hat dann da Spieler angesteckt auf niedrigerem Level und die sind dann sofort gestorben. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass in World of Warcraft sich so ein richtiges Krisen
ganze Städte ausgelöscht.
Ja, genau, also waren Städte ausgelöscht, da waren dann NPCs, die nicht sterben konnten, die hatten diese Krankheit und man musste dann tatsächlich, als Spieler hat sich das dann so entwickelt, dass die Leute tatsächlich Städte vermieden haben und irgendwie nur noch durch Wälder und sowas und versucht haben, auch Kontakt mit anderen Spielern zu vermeiden. Und da gibt es auch einige schöne Texte und Studien zu, wo also aus epidemiologischer Perspektive Leute sich das anschauen und sich überlegen, was können wir eigentlich da für Schlussfolgerungen draus ziehen, für den Fall einer realen Epidemie oder Pandemie, wie sie ja jetzt gerade eben stattfindet. Also ganz so schlimm ist noch nicht,
wie das Corrupted
Blood Incident.
Aber trotzdem.
Aber ernst zu nehmen.
Ja, absolut. Ich finde ganz interessant, was sich jetzt sozusagen auch für Spiele entwickeln werden aus dieser Krise heraus. Weil das ja schon so ist, gerade auch im Indie-Bereich und ich meine im Game-Jams-Bereich und so werden ja auch immer dann hochaktuelle Themen gemacht und es wird jetzt auch schon nach und nach Indie-Titel rauskommen. Also wie sozusagen die Auseinandersetzung mit diesem ja doch mittlerweile gesellschaftlichen Thema eigentlich aus einer Gamer-Perspektive sozusagen Einzug finden wird. Das finde ich einfach spannend, so in den nächsten Monaten und Jahren mal zu beobachten, was sich sozusagen aus diesen Krisensituationen eigentlich für Spielideen ergeben. Das wird interessant, glaube ich.
Ja, die Zombie-Apokalypse ist natürlich immer aktuell, ne?
Ja.
Zombie-Apokalypse ist immer aktuell.
Hm.
Ich denke auch, es gibt so viele Fragen noch in diesem Kontext, sowohl zum Coronavirus selbst als auch zu den möglichen Auswirkungen auf die Games-Industrie, dass ich sagen würde, wir können jetzt an der Stelle vielleicht einfach erstmal einen Punkt machen. Wir haben jetzt unterschiedliche Aspekte angerissen. Natürlich ist es besonders spannend für uns auch zu erfahren, was ihr, liebe Leute, da draußen denkt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare auf pixeldiskurs.de. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen. Und zwar haben wir eine Steady-Kampagne, da könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Obolus diesem Podcast etwas Gutes tun. Denn wir sind immer noch auf dem Weg zur finanziellen Selbstständigkeit, wir wollen gerne in diese Situation kommen. Das heißt konkret nichts anderes, als dass wir sozusagen selber Geld bezahlen, um den Podcast am Laufen zu halten. Und wir möchten gerne in die Situation kommen, dass der Podcast sich selber trägt. Wenn ihr dazu beitragen möchtet, pixeldiskurs.de, unterstütze uns Button. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren, bewerten und rezensieren auf Apple Podcasts und auf Spotify. Uns Kommentare und Fragen schicken an pixeldiskurs.de in den Kommentarbereich oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und ihr findet uns natürlich auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann mit einem etwas fröhlicheren Thema, nämlich Dreams und mit Nataschas Weakless. Rezension zu Weakless. Bis dann. Ciao.